Hallo, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Tim und ich habe heute einen ganz besonderen Gast am Start. Einen Gast, den ich mir schon lange gewünscht habe. Es hat endlich geklappt. Ich bin ganz aufgeregt. Hallo, Tim.
Hallo, Tim. Ich grüße dich. Hi. Ich freue mich auch riesig, da zu sein.
Jetzt können wir das ja außergerichtlich klären, die Timster-Frage.
Oh, ich ahnte schon, dass ich hier heute gegrillt werde. Die Timster-Frage. Ja, die Timster-Frage beschäftigt mich auch schon seit gefühlt Jahren, als ich dich mal auf Twitter entdeckt habe. Da dachte ich dann so, der Timster. Und dann machst du auch noch so einen Podcast und so, ne? Also finde ich ein unglaublich witziger Zufall. Das klären wir heute.
Ja, unbedingt. Muss unbedingt sein. Da herrscht Klärungsbedarf, definitiv. Wir sind beide 88er Jahrgang. Das heißt, wir sind so, also man kann sich nicht rausreden, irgendwie, da gab es einen vorher, oh gut, du bist vorher geboren, aber du bist ein Tick älter. Ich bin erst im November geboren, aber wir sind gleich alt. Das heißt, wir haben ja wahrscheinlich eine ähnliche Kinderstube genossen, so die gleichen Serien geschaut, im Kika zum Beispiel, da kommen wir gleich noch vielleicht drauf zu sprechen, denke ich mal. Aber die Timster-Frage muss geklärt werden, weil wir wurden ja mehrmals angeschrieben, also du bei Twitter, glaube ich, weil da gab es ja noch einen, der heißt Der Timster, was für eine Frechheit, deine Sendung heißt doch so, was kann das denn sein? Und mir ging es ja auch so, ne? Mir haben ganz viele Leute geschrieben und gesagt so, hör, guck mal, da gibt es eine Sendung Kika, da gibt es ein Fake von dir. Und ja, das müssen wir jetzt klären, weil ich war Anfang der 2000er muss es gewesen sein, ich glaube, da war ich 15 oder 16, da habe ich mir einen AOL-E-Mail-Account angelegt. Damals war das noch war AOL noch eine wichtige Marke oder ein wichtiger Provider. Und einer aus meiner Klasse, der war so ganz so im Hip-Hop-Bereich, so, der hat sehr Hip-Hop-mäßig geredet und immer ganz, ganz coole Floskeln gebracht. Und der hat dann jedem einen Namen gegeben, so einen Hip-Hop-Namen. Und ich war halt nicht mit Tim, ich war ja Timster oder der Timster. Ja, frag doch mal eben den Timster, ob der die Schere dir gibt oder so. So kam das. Und dann habe ich mich bei AOL LP Timster genannt. LP nicht für Let's Play, sondern für Linkin Park, weil ich damals ein krasser Linkin Park-Fan war. Und seitdem war mein Online-Name immer Timster. Jetzt rede ich, obwohl du im Interview bist quasi, rede ich schon so viel. Aber das war jetzt die Auflösung.
Ich höre dir gerade extrem gerne zu. Also seitdem du 15 bist, hast du diesen Nickname Timster.
Genau, also eigentlich nur online und halt von Dario, der mir diesen Namen verpasst hat. Also meine Freunde nennen mich nicht so, meine Mutter oder so, nee, überhaupt nicht Tim oder Timmy, aber nicht Timster. Aber online immer, also bei Instagram der.timster, Twitter @der_timster und so weiter. Und auch meine ganzen PlayStation, Xbox-Accounts und so weiter. Überall Timster. Und deswegen war ich total verwundert, als ich gesehen habe, so, es gibt eine Kika-Sendung, eine Kindersendung, die heißt einfach nur Timster. Und so unähnlich sehen wir uns ja jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, dass du irgendwie ganz klein gebaut bist und irgendwie grüne Haut hast, ne? Wir sind uns, glaube ich, recht ähnlich und deswegen herrscht so eine kleine Verwechslungsgefahr. Es gibt ja auch einen Tim Hirscher, also der meinen Namen trägt, der mir auch ähnlich sieht, der beim ich glaube, war es bei Schalke, der irgendwie Physiotherapeut ist. Das ist total irre irgendwie.
Und dann sind da noch diese ähnlichen Interessensgebiete. Also dass bei Kika Timster gerade die einzige Sendung ist, die Videospieljournalismus für Grundschüler anbietet. Also dass auch noch dann sich die Podcast-Themen ja extrem überschneiden. Also es sind sehr viele lustige Zufälle. Und diese Namensgeschichte bei der Sendung Timster jetzt bei Kika, die ist sowieso auch sehr kurios, weil damals, als das 2015 so konzipiert wurde und ich da auch schon an Bord war, da waren sich alle darüber einig, wie die Sendung so ungefähr aussehen soll, worum es thematisch gehen soll. Bloß an der Namensfrage, da haben sich alle die Zähne dran ausgebissen. Wir hatten zwischendurch so bescheuerte Namen am Start. Also,
weißt du da noch ein paar? So ein paar Beispiele?
Ein Kandidat war Timbulatorium. Es ist so zum Fremdschämen. Einer war Tims Garage. Es gab die Ideen, dass das alles in einer Garage spielen sollte, so ohne Heizung und so richtig kalt, weil ja auch viele Silicon Valley Erfindungen in einer Garage gemacht worden sind, deswegen einfach Tims Garage. Tims Garage gab's, Timbulatorium. Ah, dann gab's noch Timtorial. Das klingt
Tutorial oder was?
Ja. Kommt drauf an, wie man es dann aufbaut, aber ich habe da bei diesem Namen sofort irgendwie so, weißt du, an so einer Kreidetafel gedacht und irgendwie so ein Lehrer, der irgendwie so mit so einem Zeigestock in die Mappe haut.
Telekolleg.
Und Telekolleg, hallo, herzlich willkommen zu Timtorial. Also, Und dann gab es so ein Meeting, wie es halt so Meetings gibt bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Und da meinte dann eine Kollegin vom NDR, irgendjemand beim Norddeutschen Rundfunk stand unter einer Dusche und hat gesagt, lasst uns die Sendung doch Timster nennen. Also er hat das Ergebnis, nachdem er geduscht hat, mitgeteilt. Und ja, das war dann so. Und alle saßen da so. Und das Ding ist halt, es ist so ein schöner klingender Name, Timster. Also so aus dieser, das kennen wir ja alle von Napster beispielsweise.
Total.
Es ist einfach so ein Name, on point. Und da haben sich alle in die Augen geguckt und haben gesagt, das ist es. Weil das ja auch was ganz Besonderes war, dass es eben nicht so was Allgemeines sein soll, wie jetzt irgendwie Kika Mema, das Kika Medienmagazin, sondern dass es der Wunsch von allen war, dass es halt so ein YouTube-ähnliches Ding wird, also so ein Personality-Ding. Also Timster. Und lustigerweise, da haben noch Kollegen mit mir gewettet. Also ich bin ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe ja vorher, wenn ich Moderation irgendwo gemacht habe, dann ehrenamtlich. Ich hatte mir nie in den Kopf gesetzt, irgendwo mal zu sagen, Moderation wird mein Beruf. Ich dachte mal, das ist mein Hobby. Und allein die Zusage vom Kika war schon eine krasse Sache an sich. Und ich habe noch so, dann meinten so Kollegen, warte ab, die Kinder, die nennen dich nach 2, 3 Wochen, nennen die dich alle Timster. Und nicht mehr Tim. Und ja, das ist ja mittlerweile der Fall. Wenn ich manchmal so durch die Stadt gehe oder manchmal irgendwo im Bus oder in der Bahn sitze, also vom Tuscheln, hey, da ist Timster. Oder hin zu, wenn eine Schulklasse ankommt und ich wirklich aus der Ferne höre, Timster. Also das ist witzig.
Ja, ist ja auch wirklich ein guter Name. Ich glaube, von vielen Produkten oder eigentlich von allen Produkten steht und fällt viel mit dem Namen. Der muss wohlklingend sein, der muss catchy sein, der muss einprägsbar sein. Und das ist es einfach. Timster ist einfach so ein Ding. Deswegen ist für mich völlig nachvollziehbar, warum das so genannt worden ist. Und ich bin ja auch nicht wirklich böse. Ich gönne dir das ja und ich freue mich ja auch, dass wir uns diesen Namen teilen. Und Rumblepack gibt es ja tatsächlich auch seit 2015. Und da gibt es so ein paar Parallelen und deswegen kam das auch so ungefähr zur gleichen Zeit, dass immer wieder Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben, guck mal, da gibt es diese Sendung. Und ich habe sie mir auch mal angeschaut und finde sie sehr gut gemacht. Ich finde, Kinderfernsehen ist schwierig, weil man muss die Zielgruppe erreichen, man muss cool genug sein für die Kinder, dass sie nicht sagen, oh, das ist aber uncool. Man darf aber nicht zu cool sein, weil Kinder müssen sich immer noch angesprochen fühlen. Und der Erfolg gibt dir recht, ne? Wie viele Sendungen gibt es jetzt schon? Also über 200, glaube ich, ne?
Letztens lief Folge 213. Siehst also du? Man kann so, Milchmedienrechnung wäre hier eine neue Folge pro Woche ungefähr. Ja.
Fleißig.
Das ist schon ganz schönes Brett. Ja, genau. Unnützes Wissen für zwischendurch. Wüsstest du, dass es noch ein Dritter im Bunde ist? Timster. Hashtag Timstagram. Es gibt in London eine Katze. Die heißt auch Timster.
Nein.
Hashtag Timstagram. Ohne Witz. Hashtag Timster oder Hashtag Timstagram. Muss man mal suchen.
Unbedingt.
Das ist wirklich, das ist eine sehr süße Katze mit so orangenem Fell.
Die hat echt das Zeug. Großartig. Gerade rote Katzen.
Ja. Also, ist noch ein Dritter im Bunde. Und ein fleißiges Herrchen irgendwo in Großbritannien. Das versucht auch unter diesem Namen groß rauszukommen.
Timstagram ist auch cool. Ja, das ist ein guter Name. Ja, Tim, du bist aber nicht nur Fernsehmoderator, du bist auch generell Moderator von vielen Events und bist auch quasi Synchronsprecher, also machst auch Hörbuchaufnahmen. Ist das richtig?
Ja, ich habe Hörbuchaufnahmen gemacht. Ich habe für den Hörverlag 2 Minecraft-Hörbücher eingelesen. Das war wirklich eine sehr tolle Erfahrung und hatte auch dieses Jahr die Gelegenheit, beim Animationsfilm halt einem donutfressenden Polizisten die Stimme zu leihen. Auch eine tolle Erfahrung.
Bei welchem Animationsfilm?
Na, der Animationsfilm hieß Lino. Das war so ein kleinerer Animationsfilm. Mhm. Da ging es darum, dass da jemand, so ein Walking Act, der in einem Katzenkostüm durch die Gegend läuft, quasi mit seinem Walking-Egg-Kostüm verschmilzt. Also unglücklicher Typ. Auf einmal ist er wirklich die Gestalt, die er eigentlich nur als Kostüm darstellt. Und da habe ich, wie gesagt, einen sehr aufgebrachten, sehr trotteligen Polizisten gesprochen, der immer nur Donuts isst. Und das ist ein sehr spannendes Erlebnis, da im Synchronstudio zu stehen und dann, sofort von 0 auf 100 quasi zu funktionieren und da zu sein. Also natürlich kann man sich so vorstellen, okay, Das ist alles so, ne, da kommst du erstmal an und dann trinkst du noch entspannten Kaffee mit allen und lernst dich so gegenseitig kennen und so. Und das war halt in dem Fall gar nicht so. Da sind halt sehr strikte Zeiten. Da hat wirklich ein Sprecher im Synchronstudio dann einen festen Zeitslot und dann kommt schon, ich sage jetzt mal plump, nach 90 Minuten schon die nächste Sprecherin oder der nächste Sprecher. Und das heißt natürlich, auf der einen Seite bringt das sehr viel Spaß und auf der anderen Seite verspürst du auch so eine Art Druck, dass du natürlich auch hier liefern musst und in diesem Zeitrahmen bleiben musst und nicht ewig 100 Versuche hast, bis ein Take dann fertig und richtig gut aufgenommen ist.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich das kenne, wenn ich zum Beispiel jetzt für Rumblepack irgendwie auch nur einen Einspieler mache oder so. Manchmal haben wir das ja, dass wir auf irgendwas hinweisen, auf ein Gewinnspiel zum Beispiel, was sich vielleicht erst nach der Aufnahme ergibt. Und dann muss man halt nochmal so, hey Leute, hört nochmal zu. Und so, und dann denkst du, oh Gott, was, wie klingt das denn? Und dann sitze ich da manchmal für so zwei Sätze, erwische ich mich, wie ich da irgendwie so eine halbe Stunde dann rumdoktor und denke so, ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du machst jetzt seit X Jahren Podcast, wieso kannst du das jetzt nicht? Klar, ich bilde mir nicht ein, Synchronsprecher oder Schauspieler zu sein, aber das musst du doch hinzukriegen sein. Und man ist dann, klar, man ist mit sich selber immer besonders kritisch, aber das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, einfach mit der Stimme gerade mal so zu arbeiten und so, dass man vernünftig klingt für den entsprechenden Anlass. Also ich finde, das ist schon eine Leistung.
Anders war das bei der Hörbuchproduktion. Ich fand, da war das so leicht umgekehrt. Da so ein Minecraft-Hörbuch, das kommt so auf ungefähr, das war 2 Stunden 20 Länge, ne? Und da, wenn ich mich da verlesen habe, dann war das echt kein Beinbruch, weil ich mit Oscar einen so krassen Tontechniker, Tonmeister da hatte und dann noch mit Bettina eine richtig gute Regie und durch ein, zwei kleine Tastendrücke war dann so der Versprecher, zack, bumm, war weg. Ich habe gehört, was ich die letzten 5 Sekunden vorgelesen habe und konnte sofort wieder ansetzen in der gleichen Stimmung, in der ich gleich war. Und mit was für einer Schnelligkeit das dann geht, davon war ich doch sehr überrascht, weil ich zuerst dachte, okay, wenn du hier offiziell ein Hörbuch einsprichst und dann einen Fehler machst, oh
dann je. Na, dann die dich direkt dann, an und sagen, raus dann, hier.
Dann raus hier, Aufnahme ist Schrott, nichts geht mehr, wir müssen 10 Minuten nochmal machen, also richtig Halligalli. Aber in dem Fall fand ich es wirklich interessant, wenn du dich verliest oder irgendwie einen kleinen Fehler hast oder so weiter bei einer Hörbuchaufnahme, dann schien das jedenfalls in dem Fall wirklich technisch zu gehen, dass man das irgendwie halt neu ansetzt und dann war es so, als ob man sich nie verlesen hätte. Ganz spannend.
Auf jeden Fall. Die erste Sendung Timster handelte von der Gamescom 2015. Und das ist ja schon was Besonderes, dass man quasi Kindern die Gamescom nahe bringt, weil die ja gar nicht unbedingt so die erste Zielgruppe ist, wo man, also klar, natürlich, man sieht diese ganzen Minecraft-Fans oder die Fortnite-Kiddies so, aber eigentlich ist das ja eine sehr große Messe, die, wo nicht unbedingt in erster Linie an Kinder gedacht wird oder auch nicht alles kindgerecht ist. Und war das deine Idee? Sind Spiele so, hast du da einen Hang zu? Ich weiß, dass du sehr viel, du bist halt Botschafter der Stiftung Lesen und bist sehr viel im Bereich Bücher und Lesevermittlung und Leseförderung aktiv. Aber sind Videospiele so dein Ding? Würdest du das als ein Hobby bezeichnen?
Ja, unbedingt. Ich bin mit Videospielen aufgewachsen. Also früher war ich ein Lesemuffel. Ich habe echt wenig gelesen, gerade in der Grundschulzeit. Oder auch, also ich habe erst so in der 6., 7. Klasse wirklich angefangen, mich so in Bücher reinzusuchten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und davor waren halt meine Heldinnen und Helden in Computerspielen aktiv. Also ich bin mit Adventures aufgewachsen. Also meine Helden heißen Guybrush Threepwood oder beispielsweise von Day of the Tentacle, Bernhard oder Zack zum McCracken. Beispiel Zack McCracken habe ich nie gespielt. Da habe ich wahrscheinlich eine mega heftige Bildungslücke. Ja. Oder Sierra Adventures. Ich war großer Fan von Sierra Adventures, also zum Beispiel King's Quest oder Thorins Passage, ganz großartiges Ding. Und wo andere sagen, sie sind mit Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf und mit Momo aufgewachsen und mit Geschichten von Michael Ende, habe ich so in meinem Herzen, da bin ich mit den Adventures von LucasArts und von Sierra aufgewachsen und nebenbei noch mit Simon the Sorcerer, den ich hier unbedingt mal nennen muss, großartig. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es mir gezeigt hat, was für wundervolle Geschichten in Videospielen erzählt werden. Was für tolle Charaktere da sind. Und ich glaube, dadurch, dass ich das damals als Kind miterlebt habe, hatte ich auch so eine ganz, besondere Haltung eben zu diesem Medium, dass ich wusste, das kann mehr, wo das manchmal unterschätzt wurde, wo es von Erwachsenen abgewatscht wurde und so nur Geballer und nur blöd und so weiter. Mhm. Ne? Die Sprüche kennt ja jeder. Und dass ich immer im Hinterkopf habe, nein, es gibt richtig große Spieleschätze und es gibt richtig große Spieleschätze, die tolle Geschichten erzählen können. Und im Grunde genommen ist das auch so eine Haltung, die mich dann natürlich auch bei Timster prägt. Ja, es gibt viele Apps, die wollen uns abzocken und die wollen auch die Spielerinnen und Spieler so ein bisschen psychologisch so lenken und leiten, dass wir Lust haben, da den einen oder anderen Euro auszugeben, damit wir unsere Juwelen bekommen und es weiter im Spiel geht. Aber es gibt wirklich viele Spieleschätze. Und da hatten wir auch eine Timster-Folge zugemacht, die hieß Lesen oder Zocken. Und auf diese Folge bin ich auch so ein bisschen stolz, weil das schon eine harsche These ist. Erstmal lesen oder zocken, was ist cooler, was ist schlechter, was ist besser. Und ich eben da mal so, ja, aus meiner Kindheit erzählen konnte, wie das einfach so ist, dass es wirklich tolle Spiele gibt, die große Geschichten erzählen. Und nicht nur Adventures können das, sondern auch Jump'n'Runs beispielsweise. Also ich denke da so an Unravel. Das ist ein Jump'n'Run-Spiel, wo man so eine Figur aus rotem Strickgarn spielt.
Jani
sammelt,
heißt er, ne?
Ja, Jani, genau, Jani. Und man sammelt die Erinnerung einer Großmutter ein, die sie an ihre Familie hat. Und mit einem wundervollen Soundtrack, tolle Grafik. Und es erzählt so ganz ohne Worte die Geschichte einer Familie. Und das sind einfach so prägende Gaming-Erfahrungen. Und da denke ich, da gibt es abseits dieser ganzen Fortnites und Call of Duties eine richtig große Wunderwelt.
Ja, das ist wahrscheinlich eine persönliche Folge, dann zu sagen, why not both? Ne? Also man kann ja lesen und zocken. Und auch wenn die Frage natürlich ein bisschen herausfordernd war, dieses Zocken oder Lesen oder andersrum. Und ich habe schon viele mit vielen Eltern gesprochen, habe so auch schon eine Art Fortbildung oder Vorträge gehalten zum Thema Medienkompetenz und habe dann auch immer so die Vor- und Nachteile genannt. Ne? Die meisten Sachen auf der Welt haben ja Vor- und Nachteile und so sind auch Videospiele. Ist ein Medium, das kann betrachtet werden wie eine Leinwand, ne? Da kann ein Künstler ein Kunstwerk drauf machen oder einen Hundehaufen drauf malen. Und das sehen viele halt nicht und die verurteilen sehr früh ein Medium, gerade wenn es auch so jung ist wie Videospiele. Und da sind solche Beispiele wie die Adventures von damals natürlich Gold wert, weil das Sachen sind, die den Leuten nicht direkt in den Sinn kommen. Gerade auch Minecraft ist für mich, ich bin überhaupt kein Minecraft-Fan, ich spiele es selber nicht, aber ich halte es für großartig, dass es das gibt. Und dass die Kinder so vernarrt darin sind, kann ich absolut nachvollziehen, weil es ja im Prinzip ein großer Lego-Baukasten ist, bei dem noch Geschichten erzählt werden können. Und das Universum ist ja riesig geworden. Gibt es ja auch jetzt mittlerweile schon 10 Jahre. Ich glaube, die erste Minecraft-Version kam vor 10 Jahren raus. Und das ist ja Wahnsinn, was damit passiert ist. Und ja, man tut Videospielen ja natürlich unrecht. Da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht gegenseitig. Das ist uns beiden bewusst. Und ich finde es schön, wenn man das weiter vermittelt, weil das kann man nicht oft genug sagen, weil das wissen immer noch nicht alle. Aber ich glaube, das ist schon weitaus besser geworden in den letzten Jahren, dass die Sicht auf dieses Medium.
Du sprichst da jedoch mit Minecraft ja auch eine Hassliebe an. Also ich könnte ausrasten, wenn ich daran denke, dass es ein Spiel geschafft hat, dass ich irgendwie bis 1 Uhr nachts eine Hühnerfarm baue. Ich könnte ausrasten bei solchen Momenten, weil ich so denke, ja, auf der einen Seite ist das Spiel gut und es zieht mich rein und du hast diesen Flow, aber dann denkst du so, verdammt, wo ist die Zeit nur geblieben? Das geht ja gar nicht. Und das ist auch so ein Punkt, der mir dann halt wichtig ist, den ich auf die Kika-Sendung Timster halt übertragen möchte. Ich bin nicht perfekt. Wir hatten im Test Stardew Valley. Das ist eine liebevolle, pixelige Bauernhof-Simulation. Also unglaublich charmant gemacht. Ich glaube, das hat nur ein einziger entwickelt über 9 Jahre hinweg. Und du siehst an jedem Pixel im Spiel, wie viel Liebe und wie viele schlaue Gedanken da reingeflossen sind. Und ich habe halt rund 60 Stunden Spielzeit reingesteckt. Und da denke ich mir dann auch in dem Moment, okay, ich kann jetzt hier nicht den erhobenen Zeigefinger erheben und sagen, Vorsicht, das Spiel, das zieht einen ganz schön rein, passt auf, sondern dann halt auch zu sagen, so Freunde der Sonne, ich habe hier 60 Stunden versenkt, alter Falter, das ist eine Menge für so ein Spiel, was sich auch an Jünger richtet. Also eben da auch zu sagen, gut, offen und ehrlich zu sein und dann zu seinen Schwächen dann auch zu stehen.
Ja, man kann aber auch dann argumentieren und sagen, ja, aber 60 Stunden sind dann ja eine Menge, gerade wenn man so wenig Geld dafür ausgegeben hat, für ein gewaltfreies Spiel, was einen eine Geschichte erzählt, was einen kreativ sein lässt oder auch fleißig sein lässt. Und somit spricht das ja auch irgendwie auch für das Spiel. Und ja, das Thema Sucht ist ja auch so eine Sache, ne? Ab wann ist das Sucht und wann nicht? Und viele, die regelmäßig Fußballspiele verfolgen, die sagen ja auch, dass Videospiele Zeitverschwendung wären, wo man sagt, so, ja, wo ist denn da der Unterschied, ne? Ist so eine Auslegungssache, würde ich sagen.
Ja, hatte ich letztens so einen Moment, als ich ein Schalke-Spiel geguckt habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich so insgeheim dachte, eigentlich schaue ich mir jetzt ein Let's Play an mit vielen anderen Leuten. Also im Grunde genommen, ja, es ist halt ein Sportspiel. Also ich kann manchmal, ich schweife jetzt ab irgendwie, dass ich da hier jetzt im Let's Play um E-Sport-Bereich bin, aber ich kann manchmal verstehen, dass, also einige Videospiele sind halt, die sind halt schon so komplex geworden und taktisch brillant, dass, dass es schon interessant ist, da zuzugucken, wenn es dann gut kommentiert wird.
Absolut. Was spielst du denn sonst so, also so privat, wenn du es jetzt nicht unbedingt für die Sendung, also du darfst auch gerne hier auch Sachen erzählen, die du natürlich in deiner Sendung so nicht tun würdest, ne? Also bei Rumblepack sind wir halt sehr, sehr open-minded, sag ich mal, was Gewalt angeht, was Erwachsenentitel und Themen angeht. Also hau gerne mal
Alter.
Raus.
Alter Falter, ich fühle mich, weißt du was, ich fühle mich gerade, als ob ich irgendwie über so einen großen Graben springen müsste. Du stehst auf der anderen Seite und ich stehe hier auf meiner Kika-Seite.
Komm runter zu uns, wir sind asozial.
Ja, komm doch jetzt hier rüber, red doch darüber. Ja, okay, ich hau mal was raus. Half-Life 2, oh, was war das für ein Titel? Es ist schon lange her, ja, ich weiß, ne? Aber was für ein Klassiker. Alter, da habe ich richtig viele Gänsehaut-Momente bekommen. Wow, aber es fühlt sich auch gerade ein bisschen befreiend an, ne? Wenn so als Kika-Moderator irgendwo im Podcast sagen kann, so, oh, der hat Half-Life 2 gespielt. Wow, das ist in der USK nicht ab 12. Nein, das ist ja viel höher. Das ist schon sehr verrückt. Ja, und natürlich, auch das ist ein Titel, das kann ich bei Kika nicht sagen, ist ab 16 freigegeben, die Mass Effect-Reihe. Die Mass Effect-Reihe ist wahnsinnig gut. Also ganz ehrlich, wo andere Leute sagen, sie haben vielleicht Game of Thrones geguckt oder halt irgendeine Serie, war für mich Mass Effect so meine Serie. Also, weil es hat sich von der Story so groß angefühlt. Ich konnte es mitbestimmen, was da alles so passiert mit riesiger Tragweite. Ich habe das noch fast nie so erlebt in einem Rollenspiel, dass man das Gefühl hat, wirklich dieses Universum mitbestimmen zu können. Und als dann da auch noch richtig nette Leute gestorben sind, weißt du, ich bin aus allen Wolken gefallen, wo ich so dachte, komm, also wir alle kennen, dass sich irgendwie in einem Rollenspiel irgendwann die ganzen Charaktere irgendwie haschen oder lieben lernen und irgendwann passiert irgendjemandem was Schlimmes, aber dann ist er wieder Teil von der Partie. Aber dass Mass Effect auf einmal an den Punkt kommt und sagt, nee, du hast dich jetzt falsch entschieden, jetzt ist er tot. Und da war ich vielleicht fertig.
Sehr konsequent, also auf jeden Fall, ja.
Ja, genau, das ist der Punkt. Richtig guter Punkt. Konsequent sein. Das ist eine Eigenschaft, die rechne ich mittlerweile Filmen oder Spielen oder Medien insgesamt hoch an. Einfach konsequent zu sein. Das finde ich ist manchmal so ein Fluch von beispielsweise Marvel-Filmen oder so.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber wo du gerade Marvel-Filme sagst, hatte ich gerade mit Jules letztens drüber gesprochen, dass die ja wegen dieses amerikanischen Publikums, was das ja einfach, das Testpublikum hat es nicht gerne, wenn Sachen so traurig sind, dass viele dramatische und traurige Momente dadurch aufgelockert werden, dass auf einmal so ein unpassender Gag kommt und dann wieder ein Lacher reingebracht wurde und wo sich nicht getraut wird zu sagen so, ey, wir lassen jetzt einfach mal diese tief traurige, dramatische Stimmung sacken. Nein, da muss jetzt noch irgendwie ein Spruch von Drax kommen oder so, der den Zuschauer nochmal schmunzeln lässt und ja, diese kleine Träne, die gerade sich zu bilden drohte, auf einmal wieder weggewischt wird durch ein Lachen.
Da gab es diese eine entscheidende Szene, wo Peter Quill und Gamora, die haben sich da tief in die Augen geguckt. Es war irgendwie kurz vorm ersten Kuss oder irgendjemand wollte, ich liebe dich sagen. Und dann, genau, dieser Schwenk auf Drax. Was machst du hier? Ja, ich stehe hier schon seit Stunden. Hammer Moment im Kino. Auf der einen Seite, weil viele Leute gelacht haben. Aber ich finde, der gesamten Tragweite und eben dieser Konsequenz dieser Story tut das eben nicht gut. Und das ist immer sehr, da habe ich das Gefühl, da lassen die wirklich Potenzial manchmal links und rechts liegen. Und dann fühlt sich das so beliebig an. Wo ich so denke, zum Beispiel Captain America war hier mit Civil War ein großartiger Film. Und im Grunde genommen ist das dann in dem nächsten Film mit einem Handyanruf getan. Ja, hier, wir vertragen uns jetzt wieder der Iron Man und der Captain America. Also es wirkt manchmal so ein bisschen beliebig. Das ist manchmal ein bisschen schade.
Ja, zum Glück gibt es dann noch solche Momente wie Captain Americas Schicksal, ne, am Ende von Endgame, was ich sehr bewegend fand. Oder auch das Gespräch zwischen Tony Stark und seinem Vater. Das sind halt so Sachen, da wurde das halt nicht kaputt gemacht durch irgendeinen unpassenden Slapstick-Gag oder so. Deswegen, also solche Momente zeigen mir dann auch wieder, dass sie es dann schon können. Und deswegen wäre es schöner, wenn es öfter so weit käme. Also deswegen bin ich da voll bei dir. Ich weiß genau, was du meinst. Bei Mass Effect muss ich auch sagen, dass mich noch nie ein außerirdisches Universum so begeistert hat, dass es so authentisch war. Ich finde so die Kogana zum Beispiel ist so eine Rasse, die total in Erinnerung geblieben ist, die ja auch quasi durch diese, war es die Nekrophage, die ja so zu sterben drohten, ne? Dieses Volk. Und die waren ja ein sehr kriegerisches Volk und auch ein sehr brutales Volk. Sie waren auf jeden Fall nicht ohne Fehler und waren auch für viele andere Völker oder viele andere Spezies eine Gefahr auch. Aber dann musste man sich ja auch teilweise entscheiden, ne? Ob man gegen diesen Fluch, gegen dieses Virus oder was auch immer, diese Seuche ankämpft oder ob man sie sterben lässt. Und das war auch diese eine Spezies, die gar keine Gefühle äußern konnte, die sie immer also durch Stimme oder durch Mimik äußern konnte, sondern immer vorher sagen musste, wie sie sich fühlt, zum Beispiel betroffen. Oh, das tut mir leid, dass es euch schlecht geht. Ne? Dass sie immer vorher gesagt haben, fröhlich, ne? Hallo, habt einen schönen guten Tag, Commander Shepard und so. Da waren so viele gute Ideen drin. Also nicht nur optisch von den Aliens, sondern auch so in ihrer Kultur, in ihrer Religion oder ihrem Verhalten. Und das habe ich noch in keinem Star Trek, in keinem Star Wars Film, in keinem anderen Science-Fiction-Universum habe ich das so glaubhaft und authentisch, so dass ich das direkt angenommen habe, habe ich es mitbekommen, wie in Mass Effect.
Ich bin ja auch immer auf der Suche, auch dadurch, dass ich bei Kika ja auch Medien empfehle. Also es geht ja nicht nur um Medienpädagogik und wo wir aufpassen sollen im Internet, sondern es geht ja auch darum, einfach sich zurückzulehnen und Spaß zu haben. Medien bringen auch einfach Spaß und Geschichten entdecken auch. Und ich frage mich da immer, was sind denn natürlich da auch die Kriterien, was dann halt eben ein Spiel von sehr gut zum Meisterwerk werden lässt. Und das ist halt so ein Ding, das hat Mass Effect geschafft, weil es so dich vor so echt große Fragen stellt. Also eben, du hast schon gesagt, die Krogana sind, die haben gefühlt 6 Organe, die haben alles doppelt und dreifach, die sind körperlich, die sind in der Biologie, die sind schon echt die machen eine Ansage da im Weltall. Und dann kommen da diese Salarianer, die halt diese Genophage, dass die sich nicht mehr so gut fortpflanzen können und so weiter. Und das ist schon irgendwie, das bewegt einen so ethisch. Mhm. Und dann wirst du vor die Entscheidung gestellt, kannst du diesen Kroganern trauen? Die sind sonst kriegerisch und die gucken immer grimmig und die sind immer böse. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagen musst, okay, kannst du denen jetzt trauen und kannst du dafür sorgen, dass die Kroganer wieder wie alle anderen Völker auch sich frei entfalten können? Oder willst du sie klein halten, weil du richtig viel Schiss vor denen hast? Mhm. Und das ist nur ein Moment, wirklich nur einer dieser Momente, wo man sich so viele Fragen stellt. Ich bin echt, es gab so viele Momente bei Mass Effect, da habe ich mir erstmal Kaffee gemacht und bin 10 Minuten im Zimmer auf und ab gegangen, weil ich nicht wusste, wie entscheide ich mich denn jetzt hier? Weil das sind echt bockschwere Aufgaben manchmal, die ans Herz gehen, wo es um Moral geht. Und das ist halt krass, dass ein Videospiel mit einem machen kann.
Ich finde ein gutes Absolut, ich gebe dir erstmal absolut recht. Ich finde auch, wo ich direkt dran denken muss, wenn es um solche Entscheidungen geht, auch gerade moralische Entscheidungen, muss ich auch an Fallout 3 zum Beispiel denken. Da gibt es ja auch direkt am Anfang die Stadt, die durch eine Atombombe bedroht wird, die du ja auch hochgehen lassen kannst. Und dann gibt es ja auch diesen Tenpenny Tower, wo quasi sich Menschen einquartiert haben, denen es ziemlich gut geht. Und die verstrahlten Menschen, die Ghule, ne, die quasi die Haut sieht ganz, also sie sehen aus optisch wie Zombies, sind aber noch Menschen. Sie sind einfach nur durch die Strahlenkrankheit ziemlich entstellt und die wollen auch teilhaben an diesem Turm und auch mit Bürger werden in diesem Tenpenny Tower. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du einen guten Redeskill hast und Charisma, kannst du quasi verhandeln, dass sich die Eigentümer darauf einlassen, dass diese Ghule sich auch bewerben können, Bewohner dieses Tenpenny Towers zu werden. Und kannst dann auch sagen, so kannst so ethisch handeln und sagen, so, ja, Leute, seid mal nicht so rassistisch. Es ist ja eine Art von Rassismus, ne, diesen Ghulen gegenüber. Die haben eine Strahlenkrankheit, deswegen sind sie hässlich, aber die sind anders als wir, deswegen lassen wir sie nicht rein. Und die Entwickler haben sich da aber ganz fiese Kniffe einfallen lassen, weil das ja auch, das habe ich halt nie erwartet. Ich weiß nicht, hast du es gespielt?
Fallout ist an mir leider vorbeigegangen. Das ist auch auf der großen Liste die Sachen, die ich nochmal unbedingt anzocken muss. Also auch wenn du jetzt schon so, ich höre so ein Strahlen in den Augen bei dir. Gut, Strahlen ist bei jetzt nicht beabsichtigt, weil wir über Fallout reden. Aber das ist halt so ein Ding. Manchmal habe ich so das Gefühl, da muss man sich nochmal extra irgendwie nochmal 2-3 Wochen Urlaub nehmen, um noch so ein paar Spieleklassiker von früher nachzuzocken.
Es ist natürlich auch schwer, wenn die Sachen so alt sind, dann kann man sie natürlich auch teilweise, sind sie nicht mehr zeitgemäß. Manche Spiele altern auch schlechter als andere. Sowas wie Monkey Island zum Beispiel, das kann man immer noch gut spielen, auch wenn natürlich, wenn es gnadenlos veraltet ist, aber es hat immer noch viel Charme. Aber bei Fallout, also da hätte man jetzt ja auch erwartet, dass wenn man die Mission schafft, also man kann natürlich auch dieses Gewaltdamm lösen und einfach die Tenpenny Tower Bewohner auslöschen und die Ghule dort wohnen lassen. Man kann auch sagen, zu den Ghulen sagen, so, ja, verzieht euch so, ihr hässlichen Ghule, ihr verstrahlten Menschen, ihr seid ekelhaft. Man kann dann auch verhandeln und wenn man es schafft, dann lassen sie sich darauf ein und leben zusammen. Und irgendwann kam ich dann wieder in diesen Tenpenny Tower nach zahlreichen Missionen und dann habe ich gesehen, dass nur noch Ghule in diesem Tower waren und keine Menschen mehr, also keine unverstrahlten Menschen. Und dann fragt man so nach, ja, was ist denn hier passiert und so. Ja, wir waren mit dem Management unzufrieden und die haben halt alle umgebracht. So, einfach so. Aber so auch eine richtig fiese Botschaft eigentlich, ne? Also man hat natürlich gedacht, diese scheiß Rassisten, was soll das denn? Und war sauer auf die, aber dass die anderen halt auch nicht ohne waren, das hat man halt überhaupt nicht erwartet. Also mich hat das eiskalt erwischt. Es hatte auch natürlich einen bitterbösen Humor, ne? Aber solche, wenn Spieler einen so überraschen und halt auch für solche moralischen Entscheidungen stellen, dann ist das absolut löblich und das hat man halt auch nicht so oft. Deswegen musste ich da eben dran denken.
Und wenn es Spiele schaffen, einfach so einen krassen Story-Twist auch noch irgendwie reinzubringen. Also das hört sich jetzt so an, das ist halt so ein nettes Gimmick, oder? Das war jetzt nicht spielentscheidend, dieser Moment, ne? Das war einfach nur, du kommst wieder und da hat sich jemand, weißt du, da hat jemand dann irgendwie so einen richtig coolen Gag irgendwie draus geschrieben. Oder, naja, gut, so witzig war das jetzt vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls, dass du dich so denkst, okay, alles klar, so sind die Spielregeln in dieser Welt, so läuft das hier. Und dann lächelt man vielleicht nochmal verschmitzt, weil es da ziemlich hart zur Sache geht. Aber genau, ja.
Genau, ich weiß auch nicht genau, ob es jetzt eine Hauptmission war, es glaube ich nicht. Ist, wie gesagt, schon lange her, kann es auch sein, dass es ein bisschen anders war, als ich es jetzt beschrieben habe. Aber so habe ich es in Erinnerung und manchmal ist es halt so, dass man über die Jahre das ein bisschen verklärt, aber so ungefähr war es. Und Monkey Island habe ich auch sehr gerne gespielt damals, das hast du ja eben erwähnt, also generell Adventures. Aber heutzutage packen die mich nicht mehr irgendwie. Hast du zum Beispiel dieses, das war ja von der Bild- und Tonfabrik, ist ja auch mit zahlreichen Stimmen von Menschen, die du bestimmt kennst. In der Medienbranche kennt ja jeder jeden so ungefähr. Wie hieß denn noch das?
Trüberbrook.
Ja, genau. Das. Richtig, dankeschön. Hast du da auch eine Stimme?
Nee. Das wäre ja noch mal ein Träumchen. Also das wäre ja auch noch mal ein Traum, da in diesen, so doof es klingt, diese großen Rollenspiele, auch Knights of the Old Republic beispielsweise oder die Baldur's Gate-Reihe, die Baldur's Gate-Reihe, wo...
Ich habe mir gerade so ein Fukuhila-Typen vorgestellt, so auf Schalke, der so ein Baldur's Gate-T-Shirt hat. Ich bin Baldur's Gate-Ralle.
Baldur's Gate-Ralle, jawohl. Baldur's Gate-Ralle. Nee, da mal Sprecher zu sein für so eine Videospielreihe, weil das ist schon irgendwie, du verbringst mit diesen Leuten und Charakteren schon ganz schön viele Stunden und da mal eine Sprecherrolle zu bekommen, also das wäre für mich ein Traum, ganz ehrlich, da mal in so einem großen Rollenspiel eine Sprecherrolle zu ergattern.
Warum auch nicht? Also ich kann mich sehr gut vorstellen.
Ich sag Bescheid, wenn da irgendwas passiert. Also ich bin ja gespannt, wie dann auch der Weg dahin ist. Ich fand es so ganz interessant, ich hatte jetzt zweimal bei Timster die Streamerin und auch Sprecherin Lara Loft zu Gast, Lara Trautmann. Und ich fand es so interessant, ihre Taktik, ich habe sie gefragt, so für alle Timster und Kika-Zuschauer, die jetzt auch mal gerne Sprecherin werden wollen, hast du Tipps für uns? Und sie meinte da, ja, putzt einfach so viele Klinken, wie es irgendwie geht. Klopft an so viele Türen, wie es irgendwie geht. Also einfach von sich reden machen. Und eine andere Sprechtrainerin meinte mal, schicken sie all ihre Demos zu den Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleitern. Mhm. Und mir passiert es manchmal auch noch, wenn ich merke, dass mir eine Synchro sehr, sehr gut gefällt. Also Animationsserien schaue ich generell nur auf Deutsch. Und da passiert es dann hin und wieder, dass ich dann doch das Handyfoto von diesem Abspann ganz zum Schluss mache, der so ganz versteckt ist, wo die nicht die Sprecher stehen, sondern die Leute, die Dialogregie und Aufnahmeleitung machen. Und dann sage ich mir immer insgeheim, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, Kika ist dann doch mit Timstar ganz schön viel zeitlich gebunden, jede Woche eine neue Folge. Aber dann denke ich mal so, da muss ich mal diesen ganzen Aufnahmeleiter mal irgendwie Hallo sagen und denen irgendwas schicken. Weiß nicht. Keine Ahnung, ob man da mal Pizza-Lieferdienst irgendwie besticht und die Salami-Pizza ausliefern und zufällig liegt irgendwo eine Sprecherdemo oder ein QR-Code, der da irgendwie rum.
Genau, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, ja, auf jeden Fall, weil sonst haben die ja immer so die Schauspieler auf der Liste, ne? Also die wirklich eine Schauspielausbildung haben und die haben die ja alle in der Schublade liegen. Die haben es, glaube ich, einfacher, die werden auch angefragt. Also meine Ex-Freundin zum Beispiel wurde für Wolfenstein mal angefragt und hat dann auch eine Sprechrolle da bekommen, eine kleine. Also richtig über, aber nicht in der deutschen Version, sondern in der originalen, weil die wollten halt deutsche Stimme haben, ne? Ist ja klar so.
Ist klar bei Wolfenstein.
Und aber sie war eine gegen Nazis, die Rolle Annette. Und aber eine deutsche Figur war das. Und sie wurde da angefragt und da sie selber zockt, war das natürlich damals auch echt toll. Und aber wie gesagt, das sind halt Schauspieler, die da bei den Leuten in der Schublade liegen. Und ich glaube, alle anderen müssen halt wirklich den Klinken putzen, um da überhaupt irgendwie auf dem Schirm zu kommen von den Leuten. Das ist ja auch logisch. Ich habe das übrigens gesehen, dass ich war ja auch auf der MAG in Erfurt und da habe ich gesehen, wie du mit ihr zusammen in der Timster-Sendung warst. Und ihr habt ja live auf dem Messegelände, habt ihr das ja gemacht. Und ich war der Typ, der hinter dir stand und immer versucht hat, dich so von hinten zu umarmen und so. Und das war ganz unangenehm für die Leute, das rauszuschneiden wahrscheinlich. Hat sehr lange gedauert, aber das war ich.
Ach, du warst das. Ja, in Ordnung.
Wegen mir musstest du Überstunden machen.
Ja, genau. Und zum Glück hatten wir noch eine zweite Kamera dabei, die dann immer irgendwie noch was anderes aufnehmen konnte. Mist. Irgendwie. Ja, genau. Das war gut. Also jedenfalls, ich meine, dass wir das rausschneiden konnten. Das war gut. Ja.
Hast du diesen riesigen Bernd das Brot gesehen?
Ja.
Der war toll.
Das war ein Hingucker. Alter. Oh, also ganz ehrlich, vielleicht ist das auch noch etwas, was der Kika mehr lernen kann. Noch mehr rauszugehen. Also also für alle, die nicht da auf dieser Mac waren, dieser kleinen Familien-Gamescom, also Familien im Sinne von familiär, keine riesen Menschenmengen, sondern da läuft dir wirklich der Peter Smits oder der Le Floyd, die laufen dir da einfach so über den Weg, habe ich manchmal den Eindruck, wo man wirklich sagen kann, moin, wie geht's dir gerade? Also es wirkt wirklich familiär im Vergleich zu anderen großen Messen. Und da war halt ein Walking Act, Bernd das Brot, das Kastenbrot läuft über die Messe und jeder wollte ein Selfie mit diesem Brot haben. Das war der, und das Beste ist, und das ist ja der Knaller, das Konzept ist ja auch so geil dahinter, dass da nicht nur diese Figur rumläuft, sondern da ist auch noch jemand in dem Brot, der so klingt wie Bernd das Brot. Es ist nicht der Originalsprecher, aber sozusagen ein Sprecherdouble und der redet mit dir. Also auf der IFA ist er auch noch manchmal auf der ARD-Bühne und der ist auch noch schlagfertig. Das
Tim, weißt du, was ich in der Rumblepack-Folge erzählt habe, als wir über die Mac gesprochen haben? Ich habe gesagt, dass der Schauspieler in diesem Brot, dass der quasi so ein Stimmsoundboard hatte vom Original. Ich dachte wirklich, das sei die Original. Ich habe das nicht gemerkt. Und ich dachte, er hat immer die richtigen Buttons gedrückt quasi da drin oder so. Oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich habe nicht gedacht, dass das ein Stimmdouble ist. Ist ja eigentlich naheliegend, aber Respekt.
Also, und wie gesagt, ich finde es so toll, wenn du da irgendwie so einen Spruch irgendwie raushaust, so à la, oh Bernd, ich freue mich so, dich zu sehen und ich freue mich, hier weiterzugehen oder so. Ich kann das jetzt schlecht irgendwie zitieren oder auf den Punkt bringen, aber dass da einfach jemand hinter sitzt, der den Bernd nicht nur imitieren und sprechen kann, sondern auch diese Schlagfertigkeit mitbringt.
Total, das, also Props
der kann. Ja, der kann auch auf viel, viel mehr Messen irgendwie rumlaufen. Also da wirklich Daumen nach oben für diesen Walking Act.
Wie?
Und
ja.
Und ich hoffe immer, dass der Kika noch ein bisschen mehr aus Bernd macht. Also nicht nur Nachtschleife. Da steckt noch mehr drin, noch für andere Serien und so weiter.
Ja, der hat ja auch, der ist unglaublich populär und auch beliebt. Ne? Also eine sehr weit gefächerte Zielgruppe. Also Kinder lieben den, Erwachsene lieben den. Und jeder kann irgendwas damit anfangen. Selbst wenn man ihn nicht mag, weiß man, wer das ist. Und ja, mit der Figur kann man, glaube ich, noch viel mehr machen, das stimmt. Aber als ich dieses hochwertige Kostüm gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, meine Gebühren, die man an die Öffentlich-Rechtlichen zahlt, die sind gut aufgehoben. So, für sowas zahle ich das gern. So, nicht für Traumschiff oder so oder Musikantenstall, aber das für sowas doch sehr gerne. Generell Kinderfernsehen, hochwertiges ist richtig und wichtig. Deswegen an dieser Stelle nochmal sei Timster wärmstens empfohlen. Falls ihr vielleicht Kinder habt oder auch jung gebliebene Erwachsene seid, gerne mal reinschauen. Kika an sich, also das kam ja 97, ging Kika auf Sendung am 1. Januar. Da waren wir beide schon, waren wir beide genau Zielgruppe. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das beim Kumpel gesehen habe, weil wir haben das noch nicht empfangen oder. Oder zumindest war das meinen Eltern nicht bewusst und die haben es irgendwie nicht eingestellt oder so. Ich weiß nicht, jedenfalls habe ich bei meinem Kumpel damals, bei Paul, habe ich den Kinderkanal, so hieß er damals ja noch, gesehen. Und der war da gerade irgendwie 2 Tage alt oder so. Und der war ganz aufgeregt, mein Kumpel, und meinte so, da gibt's keine Werbung, da gibt's den ganzen Tag Kinderfernsehen und das ist total toll. Und ich kann mich noch an das Logo erinnern, so mit der Hand, die gewunken hat, von dem einen K, glaube ich, die Hand war das. Und der Kinderkanal und so ganz viele Ausschnitte. Und dann gab es im Sommer dann, es ging ja im Januar auf Sendung, gab es im Sommer Ferienfieber. Und das ging, glaube ich, los mit den Sommerferien. Und da gab es irgendwie ein ganz besonders tolles Programm. Ich weiß nicht mehr genau, was lief. Aber das waren so Eigenproduktionen natürlich, die ganz oft Ferien und den Sommer bezogen waren. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Dass ich das aber auch nicht verstanden habe mit dem Fieber. Ich habe Fieber immer mit der Krankheit verbunden oder mit dem Kranksein und habe das nicht verstanden. Ich dachte immer, das ist für Kinder, die in den Ferien krank sind, weil sie Fieber haben und dann Fernsehen gucken. Das habe ich halt wirklich gedacht. So naiv war ich.
Weißt du was, das Feedback kann ich jetzt direkt zurückgeben, weil in meiner Abteilung sind ja einige, die seit 20 Jahren beim Kika sind. Kann ich direkt nochmal die Zuschauerpost nochmal überbringen. Was habt ihr euch denn damals gedacht?
Unbedingt, geht immer von der Naivität der Zuschauer.
Im Sommer 97, ja.
Fieber ist doch was Schlechtes, warum heißt es denn so? Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie das war für dich? Also hast du das mitbekommen dann, Kinderkanal?
So einen konkreten Moment nicht. Also ich war früher Mitglied im Tigerhentenclub. Da haben meine Schwester und ich so einen Post bekommen und auch noch so ein Kärtchen, wo man dann irgendwie in den Zoo von nebenan gehen konnte oder irgendeinen Spielplatzpark oder so, der Eintritt gekostet hat. Und kann man mal so hingehen, hey, ich bin Mitglied im Tigerhentenclub, ich bekomme 20% Rabatt, yeah. Also das war immer sehr witzig. Ja, voll. Der Tigerentenclub, der hat richtig früher auch, er hat sein Netz überall hingespannt. Nee, da gab's, ich weiß, heute gibt's das, glaube ich, nicht mehr. Der Tigerentenclub hätte eigentlich auch noch das Potenzial dazu, voll so die Community aufzumachen. Aber ich glaube, diese alten Karten, Clubkarten, das gibt's nicht mehr, das wäre mir mal aufgefallen. Aber da war ich früher Mitglied drin.
Ja, das ist heute eine App wahrscheinlich oder so.
Ja, wahrscheinlich, genau. Dann gibt es einfach auch noch so Gänsehautmomente. Also mein großes Vorbild ist Christoph von Sendung mit der Maus.
Unhältbarer Typ, jeder liebt dich.
Erinnere mich, er hat mich auch so geprägt, weißt du, meine Mission ist so bei Kika, bring den Kids was bei, aber immer lustig. Mhm. Bring alle zum Lachen, aber gleichzeitig soll jeder noch was irgendwie in der Birne haben und mitnehmen. Also und, dann grinsen und dabei was lernen. Das ist doch das Beste, was es gibt. Und das hat Christoph mit der Sendung mit der Maus, setzt er das so perfekt um. Und ich erinnere mich an so tolle Beiträge, wie er versucht, über einen Fluss zu kommen, mit irgendwie, dass er versucht, mit so einem Stock irgendwie rüber zu springen und er landet immer im Wasser und ich fand das so witzig, oder wie er versucht hat, wie viele Luftballons braucht man, Helium-Luftballons, bis ein Mensch auf einem Stuhl wirklich in die Luft fliegt. Für mich ein Riesenvorbild. Und dann gab es diesen Moment, wo ich ihn ja auch mal getroffen habe und da stand Christoph. Und ich war, ja, da habe ich schon dann 1 oder 2 Jahre moderiert, aber für mich war das Christoph. Und dann wirklich zu Kollegen so, Schatter, du hast Christoph Biemann. Ich glaub's ja nicht. Und die so, Tim, ja. Und ich so, ja, Und Stefanie, soll ich Hallo sagen? Tim, mein Gott, der ist dein Kollege. Natürlich sagst du Hallo. Und wie ich da mit zitternden Knien so irgendwie stand und sagst so, Hallo Christoph Biemann, es ist so schön, Sie zu sehen. Und wie er das einfach nur abfeiert. Und er lachte, er war so ganz gechillt und so, ja, hallo. Und witzig. Also für mich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.
Voll schön.
Und
ich finde das doch bestimmt genauso, wie man es erwartet, oder? Entspannt. Locker, voll, lustig.
Voll.
Hatte er den Pulli an?
Nee, er hatte den Pulli nicht an.
Das wäre auch noch magisch gewesen.
Weil da war er nicht vor der Kamera. Hm. Da war er, an dem Tag war er, er hat ja eine Produktionsfirma, wenn ich richtig informiert bin. Und da war er halt auch, ne, wie gesagt, Gespräche unter Kollegen und so, da hat er was ganz anderes an. Aber so vom Auftreten her, dieses einfach unglaublich freundliche, unglaublich kompetente, also ganz, ganz toller Moment. Und das sind für mich so verrückte Momente, weil auf der einen Seite gibt es dann doch die ein oder andere Besucherklasse beim KIKA in Erfurt, die sich so sehr freuen, mich zu sehen, was mir auch so viel bedeutet, weil es ist ja voll das nette Feedback, aber gleichzeitig treffe ich dann auch Moderatorenkollegen wie Christoph oder auch Ralf Kaspers. Mit Ralf mal gemeinsam was zu drehen, da springe ich ja innerlich auch wie ein Flummi durch die Gegend und denke mir, was, Ralf von Wissen macht A, den habe ich ja früher noch geguckt. Ne?
Ah, ich musste gerade überlegen, wer war das noch? Aber ja, jetzt weiß ich,
Wissen macht A. Wissen macht A, ja, und das ist dann einfach witzig, und das ist immer so lustig, wenn ich Ralf oder Christoph und mir merke, wie aufgeregt ich in dem Moment war, als ich sie getroffen habe, um ihnen Hallo zu sagen als Kollege, dann weiß ich ungefähr, okay, wie das ist, wenn jemand anderes, Jüngeres oder wer auch immer gerade irgendwie jemanden trifft, den er ganz cool findet. Und so geht es dann wahrscheinlich auch eben dem ein oder anderen Kind, das Tims da sehr, sehr gerne schaut und hochroten Kopf bekommt. Ich denke mir immer so, Mensch, also ich bin doch hier, ne? Es hat sich ja nichts groß geändert. Ich fahre noch immer zu meiner Familie, wo wir nett und gemeinsam frühstücken. Mhm. Und ich feiere immer noch Silvester mit meinen besten Kumpels aus der Schulzeit. Und da sagen immer noch die Freunde, wenn wir bei Silvester mal irgendwie noch eine Timster-Folge anreißen, da hatte mal eine gute alte Freundin, die mich seit 15 Jahren kennt, meinte so, ja, das ist typisch Tim. Das bist wirklich du. Und weißt du, da hat sich so eigentlich gar nichts groß geändert. Und dann ist es halt ein, ja, witziger Moment, wenn dann ein Kind kommt und sagt, ich gucke deine Sendung unglaublich gerne und dann auch noch so halt Anekdoten raushaut aus anderen aus Folgen und man da voll nett miteinander diskutieren kann.
Ja, das kennen wir tatsächlich auch, dass Leute dann sich auch noch an Sachen erinnern, die wir in irgendeiner alten Rumblepack-Folge mal gesagt haben und die dann irgendwie eine krasse Geschichte dazu haben oder auch teilweise sehr emotionale Sachen erzählen. Zum Beispiel, ihr habt mir durch eine schwere Zeit geholfen und so. Und da rechnet man in dem Moment, in dem man was produziert, sei es jetzt so eine krasse Sendung wie Timster oder halt auch nur ein Podcast, da rechnet man halt nicht mit. Und das ist dann total spannend und schön, dann so ein Feedback zu erhalten. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ist ja auch so ein Moment, wo ich Lust habe, dass ich halt, ich sage mal so, natürlich auch Inhalte präsentiere, wo ich sagen kann, damit kann ich Mut machen oder damit kann ich besser gesagt irgendwie motivieren, anstiften, was Cooles zu machen mit Medien. Also, und wenn dann ich hatte mal eine Zuschauerin Zuschrift bekommen, die gesagt hat, sie hat sich wegen Timster bei der Filmuni Babelsberg dann angemeldet. Also bei einem Kinderkurs, nicht offiziell bei der Uni Babelsberg, aber bei so einem Kinder-Jugendkurs. Und das, oder zum Beispiel ein anderer Junge, der hatte mir geschrieben, dass er jetzt für ein Referat in der Schule einen Film gedreht hat. Und das sind für mich so goldige Momente, weil ich so denke, ja, genau so wird's gemacht.
Hat einen positiven Einfluss gehabt, so, und was bewirkt so. Das ist schön.
Ja, und das ist wichtig.
Mhm. Ja, dass man weiß, man macht nicht nur was für den Kontostand, sondern auch irgendwie, dass es noch was anderes geht, ne? Was irgendwie mehr ist als Geld oder irgendwie der Job an sich. Und das,
also wird's nur um den Kontostand gehen bei KIKA und bei Timster? Also würde ich diesen Gedanken haben, dann würde ich aufhören.
Der kann ich mir denken. Ist ja bekannt, dass das öffentlich-rechtliche Sendung kein Geld abwerft. Nein, Quatsch. Nein, ja, ich weiß genau, was du meinst,
klar. Aber was ich meine, das ist so wichtig, dahinter zu stehen. Ja. So voll und ganz zu stehen und nicht nur irgendwie was so abzuliefern. Ich fand es so ganz interessant, wirklich, ich fand es ganz interessant. Ich war letztens so eine Zugfahrt, Erfurt-Berlin, und da saß mir in dem Bahnabteil, da werden ja die größten Geschäftsgeheimnisse immer ausgeplaudert am Handy oder so. Nee, und da waren dann in diesem Bahnbistro, ich hatte mein Käffchen, und daneben waren drei Leute, die haben auch für Erwachsene irgendeine Sendung produziert, ne? Also das war jetzt nichts Dokumentarisches, keine Non-Fiktion, sondern irgendwie eine Serie oder so. Und die wirken alle nicht so glücklich, ja, und haben so ein bisschen gelästert. Und ich fand, das war extrem traurig. Wie schade ist es denn, wenn du einen kreativen Beruf hast und von, ich sag mal, Ausbildung Filmemacher bist, aber das, was du tust und das, was du filmst, nicht magst, das ist doch traurig. Und das ist so eine Sache, ich finde, es gehört was Großes, Ganzes irgendwie dahinter. Also auch zu lieben, was man tut. Und das und dieses Gefühl will ich mir jedenfalls, solange ich da bei Kika eine Sendung habe, immer beibehalten und immer dahinter stehen, immer stolz darauf sein zu können, was man da tut.
Ja, und ansonsten muss man sich davon trennen, also ist meine Meinung.
Eben. Ja, eben. Und wenn das Gefühl dann irgendwann, ja, richtig, und wenn das Gefühl dann irgendwann weg ist, dann sich eben davon zu trennen. So, also das
aufhören, wenn es am schönsten ist quasi, ne? Bevor es ätzend wird oder so.
Ja, genau. Also Stand jetzt wäre das so mein Kompass. Ich weiß nicht, ob man das auf andere Jobs übertragen kann. Ich weiß auch nicht, ob man das allgemein, das ist natürlich, kommt immer auf jede Lebenslage drauf an, ob man wirklich gerade den Job hat, der einen so voll und ganz erfüllt und den man liebt. Ne? Das kann man nicht über jeden Job auf der Welt sagen, aber ich würde es jedem gönnen, eben das zu finden. Und ich finde es auch immer ganz toll, wenn ich mit Kids rede und ich frage so nach einem Traumberuf, wollt ihr was in den Medien machen? Ich war letztens vor so einer Schulklasse, habe ich gefragt, na, wer interessiert sich hier für so einen Medienberuf? Game Designer oder hier will doch jemand Berufswunsch YouTuber oder so? Und dann meinten so alle, nö, keiner, kein einziger. Da habe ich mich gefühlt wie bei so einem Beleidigungsfechten von Monkey Island, zack, zack, bumm, der Säbel war weg. Und ich dachte so, oh, ja, du kennst ja eine Kuh. Ja, die Antwort war, du kennst ja eine Kuh. Und ich dachte erst mal so, oh, okay, krass, Moment mal, was ist denn hier los? Und dann fragen, was wollt ihr denn werden? Und wenn dann ein Junge sagt, nee, er möchte gerne Häuser bauen und Architekt werden, dann finde ich das richtig cool. Ja. Und dann ist das super, weil wenn da jemand schon im jungen Alter weiß, was er gerne machen würde, wo er sich so voll interessiert, dann finde ich das gut. Also ich finde es toll, wenn jeder einfach so eine Leidenschaft findet und die zu einem Beruf machen kann.
Total. Auf jeden Fall muss man mit sich selbst im Reinen sein und Bock drauf haben, weil sonst hat es keinen Sinn. Also ich kenne halt auch jemanden, der hat irgendwie 30 Jahre bei Daimler am Band gestanden, zwar gutes Geld verdient, aber der hasst jeden einzelnen Arbeitstag. Und dann sage ich auch so, ja, aber wofür macht man das denn? Das ist doch kein Leben dann, wenn man hasst. Klar, gut, es ist schön, wenn man guten Job hat oder, sage ich mal, gut verdient, aber das ist doch nicht alles, ne? Also man muss schon, ich meine, Arbeit erfüllt einen, also ist zum Beispiel, leider ist es Arbeit oder zum Glück ist Arbeit ja auch ein wichtiger Teil des Lebens und deswegen muss es auch ein guter Teil des Lebens sein, der einen auch irgendwie was bringt, mehr bringt als Kohle. Aber wie gesagt, da sind wir uns ja einig, deswegen. Ich würde gerne nochmal auf den Tigerentenclub zurückkommen, weil ich das früher sehr gerne gesehen habe und fragen, ob du da von irgendwelchen Mauscheleien weißt, du bist ja so ein bisschen an der Quelle bei der Produktion im Öffentlich-Rechtlichen. Warum haben denn immer die Tigerenten gewonnen und die Frösche immer versagt? Das ist doch kein Zufall, das kann doch nicht sein.
Was ist das denn jetzt für ein Vorwurf? Meinst du hier, als du angefangen hast, 97, Staffel 1, 2 und 3, Tigerentenclub, haben nur die Tigerenten gewonnen, oder wie? Ja, Tigerenten ist auch ein bisschen cooler als Günter Kassenfrosch, oder?
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber ich weiß auch, als Kind haben mein Bruder und ich ganz früh festgestellt und nie konnte jemand mir was anderes belegen, dass die Tigerenten eigentlich immer gewonnen haben und fast nie die Frösche. Also es war ja so, dass da zwei Schulklassen, glaube ich, gegeneinander angetreten sind. Einer waren in grün die Frösche und die anderen waren halt gelb-schwarz die Tigerenten. Und ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen wie bei Halo. Da wird ja auch immer gesagt, dass eher das blaue Team gewinnt, weil irgendwie die Roten immer verlieren. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob das so stimmt, aber so ungefähr ist, wird es jedenfalls gesagt. Und das war schon sehr auffällig. Ich dachte, vielleicht weißt du da was.
Du bist hart aufgebracht, oder? Du warst immer Fan von den Fröschen, kann das sein?
Na, nee, ich hab gedacht...
Ja, jetzt kommst du raus, jetzt kommst du raus. Nee, Team Kastenfrosch.
Team Kastenfrosch. Ja, der war doch auch sympathisch. Der stand immer im Schatten, der scheiß Tigerente.
Okay, Tim. Was findest du noch für Gefühle? Lass alles raus. Da hast du ja richtig, richtig krass Aggression aufgestaut.
Ja, auf jeden Fall. Nicht fair. Und ich habe auch immer eine Postkarte nach Mainz geschickt und habe nie was gewonnen. Was soll denn das? Deswegen wettere ich jetzt gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Was wolltest du denn da gewinnen? Was waren das für Gewinnspiele?
Das waren meistens so, ja, irgendwie eine Reise ins Disneyland oder ein Puzzle oder so. Ich habe nicht mal ein popliges Puzzle bekommen, Tim. Kannst du dir das vorstellen?
Nicht mal ein Puzzle?
Nee.
Vielleicht, ja, ansonsten, es gibt so Puzzles beim Kika Baumhaus. Das ist immer schön, wenn man so Zeichnungen einreicht. Ich weiß nicht.
Ja, also, das habe ich schon öfters gesehen. Damals noch, war das nicht auch, dieser Juri, hatte der nicht auch mal so eine Sendung? So
Juri.
Ähnlich, ja?
Ja, Juri moderiert, Juri Tetzlaff moderiert bei Kika seit 1997 und macht das Kika Baumhaus. Also Kika Baumhaus ist die Sendung, die vom Sandmännchen läuft und die jüngeren Kids halt zu Bett bringt. So ein richtiges Ritual. Und es ist krass, was da für Quoten sind. Also da merkt man so irgendwie so, da geht's richtig hoch. Cool. Ne? Und es ist schon heftig, wenn da dann mal 1 Million Leute da irgendwie zugucken, um da das Baumhaus zu sehen. Das ist schon...
Hätte ich nicht gedacht, krass.
Und da werden dann ja halt auch Kinderzeichnungen gezeigt, dann irgendwie, ne, hier Tim, 5 Jahre alt, hat uns den Sandmann gezeichnet und dafür gibt es jetzt das Wiki und die starken Männerpuzzle.
Gab's halt nicht so, aber vielleicht lag es daran, dass ich den Sandmann immer nackt gemalt habe. Kam nicht so gut.
Ich glaube,
Den Sandmann mit Sandmännchen. aber Sandmann, hattest du auch diese Tradition früher? Wir sind ja gleich alt. Bei mir war das wirklich Ritual, abends die Sesamstraße zu schauen und den Sandmann. Und danach ging es nicht sofort ins Bett. Ich glaube, als ich älter war, dann nicht mehr. Aber zumindest war das so, dass ich ganz früher wirklich dran geglaubt hat, weil meine Mutter das uns auch erzählt hat, dass dieses Streuen, das wurde ja immer so animiert, ne? Dieser natürlich das Ostsandmännchen, das war das Coolere. Das war ja Stop-Motion-Puppen-Gedöns, so ein bisschen wie bei Star Wars früher. Und genau. Da hat er ja quasi den Sand den Kindern, den Schlafsand in die Augen geworfen, so ein Zack. Ganz schön frech eigentlich. Und dann sollten die Kinder dann schlafen gehen. Das haben die auch immer so besungen und zelebriert. Und ich habe wirklich geglaubt, dass durch diesen Fernseher-Effekt, dass das wirklich Müdigkeit bei mir hervorruft.
Wow, der Sandmann hat dich beeinflusst.
Tatsächlich.
Ja, krass. Ich fand den Sandmann aber... Ich fand das ging gar nicht.
Ganz
gruselig. Der ist ein Typ, der streut Kindern Sand in die Augen. Also ich weiß nicht wie. Also ich glaube, spätestens als ich 7 oder 8 Jahre war, dachte ich, oder vielleicht auch schon mit 6, was passiert da? Der ist. Das ist hart brutal, was dieser Mann da macht. Also Sandmann, nee, und dann Pidi Platsch und Schnatterinchen. Oh, nee, da bin ich echt kein Fan von. Also die stehen jetzt ja in Erfurt rum und haben so Statuen, da sind sie auch süß. Aber für mich war als Kind so, oh, wenn Sandmännchen kam und dann obendrauf noch Moppy der Hund, ey, da dachte ich so, komm, da gehe ich auch freiwillig zu Bett. Das muss ich nicht gucken. Also,
das war super. Aber Pitti Platsch war ganz schön frech. Das gab es ja auch damals richtig Probleme, ne? In den spießigen, was war das, 60er oder so? Oder war das später 70? Ich weiß nicht genau. Aber gibt es jedenfalls schon ewig. Warte mal. In den ersten, also DDR-Fernsehsendung, ach, keine Ahnung, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, aber Pitti war für damalige Verhältnisse unglaublich frech und hat Widerworte gegeben. Und er hat auch damals, ich weiß auch, dass der Wind irgendwie durch die kleine Ortschaft gefegt ist und dann hat Pitti den Stock genommen und hat gesagt, oh, Pitti wird dich schon erziehen, du blöder Wind und so. Und das war halt schon auch recht mit seinem brutalen Schlagstock und so. Das war schon für damalige Verhältnisse echt frech, gerade für so kleine Kinder als Zielgruppe. Und dann kamen die Teletubbies, haben alle verdummt.
Ja, die Teletubbies, die haben alle Generationen, oder die eine Generation, ja.
Kaputt gemacht,
ja. Oh Mann, Ja, das war echt, also auch das ist so ein Ding. Weißt du, guck mal, du, das ist toll, dass wir miteinander reden. Du wühlst hier echt gute Sachen auf. Ich muss auch noch mal, ich muss jetzt auch noch mal jetzt irgendwie laut werden das nächste Mal in der Kantine und sagen, wer hat die Teletubbies zu Kika gebracht? Wer war das? Der ist doch, die oder der, die sind doch bestimmt noch da. Mit denen, weißt du, es ist doch unglaublich. Da bin ich jetzt seit 2015 bei Kika hier in Erfurt und ich teile da schon das gleiche Kantinenessen seit Jahren mit den Leuten, die sind doch bestimmt noch da, die das zu verantworten haben. Und was war das für ein Moment? Also ganz ehrlich, du screenst da ja irgendwie Sachen. Und was ist das für ein Moment, wo da irgendjemand in die Hände klatscht und sagt, oh, guck mal da, diese Sendung. Geil, die brauchen wir bei Kika. Das ist es, die brauchen wir. Also, und ja, als es dann auch letztens keine Neuauflage, aber ich glaube, irgendwo wurden die Teletubbies dann nochmal wieder bei Kika versendet oder so und bei Facebook, auf der Kika-Seite von Facebook, da wurde es auch geteilt und so, ne? Was das für Emotionen hervorruft, ne? Also so richtig, richtiger Hass. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der die Teletubbies mag?
Ja, ich
Ich
glaube, die
kenne.
haben eine große Fangemeinde tatsächlich.
Ja?
Aber es war, glaube ich, eher, ich glaube, von ganz vielen Leuten wurde es ironisch geschaut. Das war so bescheuert, dass es schon wieder Kult war irgendwie. Es gab doch damals auch in der Bravo, gab es Aufkleber von den Teletubbies und so. Ich glaube, das war schon auf eine gewisse Art und Weise Kult. Aber ich weiß nicht, wer seine kleinen Windelpupser überhaupt vor dem Fernseher gesetzt hat und gesagt hat, schau dir mal die Teletubbies an, da lernst du was. Weiß ich nicht, find ich schwierig. Aber wo du auf den Tisch hauen musst, ist auf jeden Fall bei Neues vom Süderhof. Warum heißt da ein Mädchen Bimbo? Was soll das denn? Bei allen Namen, die man diesem Mädchen geben kann, warum denn Bimbo? Jetzt komme ich aber auch mit schwierigen Sachen, ne? Ich weiß, ich mache es
Das
nicht
ist
einfach.
eine harte Nuss. Bimbo wurde damals gespielt von Singa
Ganz genau,
Gedjens. Ja,
richtig.
und Singa moderiert auch noch bei Kika. Auch das Baumhaus, auch den
Sehr
Kika-Tanzalarm.
sympathisch, ja.
Also Singa und Juri seit 1997, das sind so unsere Urgesteine sozusagen von Kika. Aber wie kommt dieser Name zustande?
Und ja, die andere, die Schwester hieß auch noch Molle. Also Molle und Bimbo
Molle.
sind jetzt nicht so die geilsten Namen. Ich verstehe es nicht.
Ja, und bei Imhof, da gab es die Dalli und Dick. Das habe
Habe
ich
mich schon
auch
bei den
nie
fünf Freunden
verstanden.
aufgeregt. So. Warum heißt der Dick
Also
dann? Ja.
ganz ehrlich, es gibt, also fünf Freunde, stimmt auch noch. Also es gibt Imhof und es gibt fünf Freunde. Und da sind zwei so wichtige Rollen, die heißen Dick. Ich weiß, das ist.
Ja, fand man als Kind auf jeden Fall noch cooler als jetzt. Ich möchte
Ja,
so sein
okay.
wie der Junge, der Dick heißt. So, nee. Kann man einfach manchmal nicht nachvollziehen. Aber ich finde ja, damals wurden ja viele Sachen übersetzt, also gerade Titel. Ja, gut, jetzt Ocean Girl, da muss ich dran denken, das habe ich auch gerne gesehen, das lief auch da. Das war auch Teil des Tigerentenclubs. Aber das wurde nicht übersetzt. Aber ganz viele Sachen wurden ja quasi eingedeutscht. Und heutzutage, bei ganz vielen schrecklichen aktuellen Sendungen, da wird das nicht gemacht. Und das ist ganz schlimm. Wie sollen die Kinder denn Miraculous oder Paw Patrol? Die verstehen doch überhaupt nicht, was das bedeutet. Diese schrecklich animierten. Also, ich habe ein Patenkind, der ist 3,5. So, und der liebt halt Feuerwehrmann Sam. Ich hasse den. Das ist so schlecht animiert. Das ist ganz grauenhaft. Das Dorf ist so dumm. Die fackeln immer alles ab. Und er ist der Einzige, der irgendwie was drauf hat und muss immer das Dorf retten vor den Bränden. Sonst sind die, also die sind alle strunzdumm. Und da haben sie es übersetzt, Feuerwehrmann Sam. So. Aber Paw Patrol oder Miraculous. So. Was soll das denn? Damals hieß es, würde es Paw Patrol, die Retter mit der kalten Schnauze, hätte das damals bei uns geheißen, oder?
Ja, oder ich erinnere mich noch, die Wauzis war auch früher eine
Die
tolle,
Wauzis.
die Wauzis war früher auch eine tolle Kindersendung. Die haben auch einen ganz anderen englischen Namen. Guck mal, auf den komme ich jetzt gar nicht, weil der eingedeutschte Name so prägend dann ist. Ja, Paw Patrol. Na, das Ding ist, ich kann jetzt nicht über diese Entscheidung sprechen, was die fiktionalen Serien und Sendungen angeht. Aber was ich sagen kann, so bei Timster, wir haben sogar schon Diskussionen im Team, wenn es darum geht, das Wort Team auf eine Webseite zu schreiben. Da haben wir ja auch Marktforschung und da sind dann auch halt wirklich Kids, die dann auch jetzt nicht sofort wissen, was ist jetzt Term? Ja? Also dieses, wir müssen da schon extrem vorsichtig mit englischen Begriffen sein. Und ein Großteil, nein, nicht ein Großteil, aber gerade im Medienbereich, wenn man da an Virtual Reality, Augmented Reality oder Stuntman oder so denkt, es sind so viele englische Begriffe da und gefühlt in jeder Moderation, wo ich ein Thema vorstelle, haben wir so ein blickwechselnde Kamera drin, wo ich dann diese Stunt ist übrigens Englisch und heißt so viel wie Kunststück und wieder weiter. Also wo ich diese Übersetzungsarbeit dann auch leiste. Ja, also wenn Paw Patrol so, ja, verrückt, verrückt.
Ich weiß noch, wie ich damals die erste Aufgabe vom Abenteuerteam, das war so eine Abspaltung vom lustigen Taschenbuch, das war so mit dem Fähnlein-Fieselschweif, also quasi Tick, Trick und Track. Und das muss in den 90ern irgendwann rausgekommen sein. Da war ich noch in der Grundschule und habe das bei unserem Kiosk, der direkt an der Grundschule war, die erste Ausgabe gekauft für ein paar Mark. Und das und ich habe gesagt, ja, ach, das neue Heft Abenteuer-Team. Da musste ich gerade wirklich dran denken, wie du es gerade erinnerst.
Ja. Na und ja, und was die Animation angeht, ne? Also es gibt einfach so einen Feuerwehrmann Sam, da weiß ich jetzt nicht gerade aus welchem Jahr die sind, die haben sicherlich schon ihre 8, 9 Jahre auf dem Buckel. Ich meine, es gibt auch eine Animationsserie von Garfield, auch die hat schon einige Jahre auf dem Buckel und das altert richtig, richtig schlecht. Das
Die sind auch teilweise in Taiwan billig produziert und so. Und die wissen auch, die Kinder merken das noch nicht. Also die haben da noch nicht so die Ansprüche wie wir. Aber dabei gibt es ja auch so viele positive Beispiele. Shaun das Schaf, Timmy das Schäfchen und so. Timmy Time. Also das finde ich halt toll gemacht. Oder kennst du Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig zum Beispiel. Das hat einen ganz eigenartigen Zeichenstil, aber auch irgendwie total charmant. So. Also es gibt so viele Positivbeispiele und da stechen so diese schlecht animierten Sachen immer so raus.
Ja, eben, dass es auch so minimalistisch gehen kann, hier mit Tom und seinem Marmeladenbrot. Ja. Und gleichzeitig ist es dann wieder sehr interessant, dass beispielsweise so die ein oder andere Netflix-Serie, die jetzt rauskommt, halt wieder auf dann die klassisch wirkende 2D-Animation setzt. Also ich denke da beispielsweise an Hilda. Das ist eine Adaption von einem Comic. Hilda spielt in so einer skandinavischen Fantasy-Welt und da ist nichts mit irgendwie 3D-Animation. Es wird sicherlich am Computer gemacht sein, hat jedoch diese schöne, althergebrachte Optik. Und dadurch sieht es wieder richtig wertig aus. Also da merkt man wieder, okay, diese 3D-Sachen, vor allem mit Sam, Garfield, das war halt, ne, wie billig oder teuer das jetzt produziert wird, das ist die eine Sache, aber man merkt, es altert irgendwie schlecht und jetzt halt im Jahr 2019 oder 2018 bringt dann doch Netflix den einen oder anderen Titel raus, auch für Kids, wo dann wieder auf diese klassische 2D-Zeichentrick-Optik gesetzt
bei
wird.
Games Bei Games merkt man das ja auch, ne? Also zum Beispiel die Monkey Island 1 ist viel hübscher in Erinnerung oder geblieben und sieht viel charmanter aus als jetzt zum Beispiel so ein PlayStation 1-Titel. Die schlechten 3D-Animationen von damals oder die 3D-Render-Arbeiten, die altern halt viel schlechter als so schöne Pixel-Optik so vom Super Nintendo zum Beispiel, ne?
Das ist sowieso so ein Phänomen, wo ich mal gerne tiefer einsteigen möchte, wo ich viele Fragen habe, auch wie Kids das jetzt gerade sehen. Also wir beide und wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer sind so aufgewachsen in so einer Gaming-Zeit, wo es immer grafisch besser wurde und sehnsüchtig der nächste Durchbruch in Sachen 3D-Grafik erwartet wurde. Und in letzter Zeit sehe ich halt, dass viele Spiele, also angefangen Minecraft mit dieser, abgesehen von den Mods, wirklich pixeligen Optik, dann Stardew Valley setzt auf Pixel-Optik, dann gibt es auch so Jump'n'Runs wie Celeste beispielsweise, die Best-Wertungen abräumen und wo sich jeder sagt so, ja, Grafik drauf geschissen, sieht aus wie früher, wie beim Super Nintendo, aber dahinter steckt ein richtig kerniges und richtig gutes Spiel. Und selbst auch jetzt so ein neues Aufbauspiel wie, was ich jetzt gern dieses Jahr gezockt habe, Oxygen Not Included, da baut man so eine Weltraumstation irgendwie unter der Planetenoberfläche. Auch das hat so einen ganz netten gezeichneten Comic-Stil. Also dieses höher, schneller, weiter in Sachen Grafik, das ist halt Das weiß nicht. Das ist so für die AAA-Titel noch interessant, aber ich finde es so interessant, dass das nicht mehr entscheidend zu sein scheint.
Total. Viele Indie-Games haben es dann aber ein bisschen übertrieben, weil sie einen mit Pixel-Optik-Spielen totgeschmissen haben, die alle gleich aussahen. Aber dann gab es halt sowas wie Celeste, was natürlich optisch dann auch wieder komplett raussticht und wunderschön ist und einen eigenen Stil hat. Gibt ja auch ganz viele gerade so Anime-Games, die auch so aussehen wie halt, oder das South Park-Spiel und die South Park-Spiele, die halt aussehen wie eine Folge, ne, wie eine Zeichentrickfolge, die du halt im Fernsehen siehst, die dann halt einfach spielbar ist. Und sowas ist dann schon wieder super cool, finde ich. Fast so cool wie dein Name übrigens. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass du allen Ernstes Tim Geilus heißt. Wie geil ist das? Hast du da schon mal Probleme bekommen, irgendwie mit einem E-Mail-Namen oder so, dass du quasi gerade beim Kinderfernsehen, dass du da irgendwie, dass jemand gesagt hat, irgendwie so, na, die E-Mail-Adresse timgeilus@kika.de, das können wir nicht machen, so, weil, ne? Es wird zwar nicht mit EI geschrieben, aber wird ja so ausgesprochen. Oder spreche ich das falsch aus die ganze Zeit?
Nee, Geilus ist schon richtig ausgesprochen. Das ist schon richtig ausgesprochen. Ich glaube, ich hatte mal Stress, als ich hier für Anno 1800 irgendwie, wer steckt noch gleich dahinter, Ubisoft und so weiter, die haben sich da auch wieder wie Steam irgendwie was Neues ausgedacht, ein neues Portal. Und da wollte ich auch, da dachte ich auch so, bevor ich mir da lang irgendwie einen verrückten Nickname ausdenke, dachte ich, gut, probier's mit Klarnamen oder so weiter. Und ich weiß nicht, die haben das irgendwie blockiert. Die wollen das nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich habe da, da waren so zwei, drei Anläufe nötig. Ich glaube, die wollten meinen Nachnamen da nicht haben, als ich mich da angemeldet habe. Bei deren Uplay oder wie dieses Portal da heißt.
Uplay von Ubisoft, genau.
Das, ja, das war echt seltsamer Moment. Und es lag irgendwie nicht, dass ich da das Passwort, die erste und die zweite Fassung falsch eingegeben habe oder so. Mhm. Da haben die echt dicht gemacht. Aber ansonsten, mal gucken. Also vielleicht eignet sich der Nachname nochmal für so eine Late-Night-Show oder so. Geilus spätabends oder so. Da könnte man auch eine Sendung vielleicht draus machen. Aber sonst ist der Nachname noch nie wirklich bei Kika groß in Erscheinung getreten.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie so reiche Leute so ein bisschen wie die das machen, um so einen Adelstitel bekommen, dass die sich so adoptieren lassen von dir, einfach nur um deinen Nachnamen zu tragen, weil der einfach so super cool ist. So, ja, der Prinz von, wie heißt er, der Pipi
Prügelprinz,
der Prinz von Geilus. Oh Gott, wie geil du bist. Prinz
von Geilus. Prinz Geilus. Von
Erfurt.
Gut, ja, von Erfurt. Ja, das ist auch der Grund, warum ich nie nach Hohenhagen ziehen möchte. Also gibt's ja echt in Niedersachsen.
Ja, genau, da war ich schon oft, weil da
Du warst schon oft in Hohenhagen. Du warst oft in Hohenhagen. Ach so. Was geht in Hodenhagen?
Der Serengeti-Park. Also ich bin zwar eigentlich überhaupt nicht für Zoos und so weiter, aber es ist schon beeindruckend und ein Erlebnis da. Ich war da im Affengehege, da kann man so zu Fuß durchlaufen. Ne? Also eigentlich fährt man da ja im Auto durch und da ist ja auch letztens, gab es da richtig Stress mit Löwen, ne? Die dann irgendwie, oder Nashorn hat, glaube ich, ein Auto. Irgendwas Dramatisches ist wieder passiert. Man kann und sollte halt deshalb auch nicht Tiere irgendwie ihrem natürlichen Lebensraum berauben, aber das Thema will ich jetzt gar nicht so groß anschneiden, aber jedenfalls in diesem Affengehege, das war total toll, da konnte man so frei rumlaufen, da die Totenkopfäffchen, die fanden, da standen Überschilder, Achtung, Affen können beißen und so, nicht anfassen und so, aber die Totenkopfäffchen, die kleinen Herr Nilssons, die fanden irgendwie meinen Haarwachs oder irgendwas an mir richtig geil und kletterten auf mir rum, aber so ganz liebevoll, also überhaupt nicht irgendwie so, dass sie mich gestresst haben oder so, sondern die kletterten auf mir rum, so 6 bis 7 Stück hatte ich, glaube ich, auf mir drauf und haben immer so ganz an meinem Haaren gerochen oder so leicht dran geknabbert und dran gezupft und so. Das war total süß. Habe ich leider nur so ein verwackeltes Foto, weil ich damals noch nicht so ein gutes Handy hatte, Kamerahandy, auch schon wieder 10 Jahre her oder so, aber das war toll.
Wir hatten einmal einen netten Dreh mit Patrick Mölleken. Das ist so ein sehr, sehr gutes Schauspieltalent. Den mag ich wirklich sehr und gönne dem auch sehr, was der noch so anpackt, was für Projekte. Jedenfalls, da hatten wir so ein Schauspielinterview gedreht und da hatten sich auch die Leute gefragt bei Kika so, wo machen wir das so, Interview? Ach, wie wär's? Machen wir das doch mal im Tierpark in Berlin. Und da hatten wir so eine Szene, wo wir dann mit Lemuren gedreht haben. Cool. Die liefen dann, wir sollten die Lemuren füttern. Und das war für mich also, dann hast du so ein Stück Möhre in der Hand und dann hast du einen Lemuren vor dir und dem drückst du dem das in die Hand. Und allein diese Vorstellung, dass du einem Tier etwas in die Hand drückst und du merkst, da ist jemand, der hat einen Griffreflex und der zieht.
Ja.
Also, das war für mich so, ich bin, ich, ich, komme darauf nicht klar. Also das war für mich so ein krasser Moment, dass man irgendwie so eine Katze hat, die dich irgendwie so ein bisschen hier anflaumt mit ihren mit ihren Pfoten und ihren Krallen oder so. Oder dass ein Hund irgendwie zieht, dass man so ein schönes Ziehspiel macht irgendwie so. Das habe ich ja auch mit den Filmhunden, mit denen wir drehen, mit Jimmy und mit dem Louis, mache ich das ja auch immer, wenn wir gerade nicht drehen, dass ich da mit denen spiele oder so. Darauf kannst du dich einstellen. Aber auf einmal ist ein Tier vor dir, steht quasi ein Tier vor dir, das dir was aus der Hand ziehen möchte. Nämlich auch mit einer Hand. Hm. Ich fand, das war... Also, es hat mich sprachlos gemacht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch generell Affen total faszinierend. Also gerade, weil die auch so schlau sind und weil sie teilweise auch so unglaublich menschlich sind, so wie sie sich verhalten in der Gestik und Mimik. So, das kann ich mir so richtig gut vorstellen.
Ja, und dann hast du so einen kleinen Lemuren da vor dir.
So einen kleinen Lemurensohn.
Lemurensohn hast du da vor dir, der da dir die Möhre klauen will. Ne? Und dann, das ist so ein kleiner Lemurensohn. Und der und mit was für Wumms, ne? Mit was für Kraft, der da dir da das Obst oder das Gemüse wegzieht. Da will ich erst gar nicht wissen, was ein Schimpanse an Muckis da hat. Alter.
Das war auch im Serengeti-Park, wo dann auch kleine Kinder dann so mit so Rucksäcken dann rumliefen, so von Feuerwehrmann Sam oder so einem Scheiß. Und wo die Affen dann auch wirklich dann den Reißverschluss aufgemacht haben und die Sachen daraus geklaut haben, die Kekse oder so, die Zookekse. Was für eine Ironie auch, ne? So Zookekse im Rucksack, die von Zootieren dann geklaut werden. So,
halt ja, hab ich traumatische Erlebnisse mit. Wir waren früher mit der Familie dann auch in so Streichelzoos unterwegs. Und in einem Streichelzoo, da spielten die Ziegen ziemlich verrückt. Die waren richtig auf Krawall gebürstet. Und ich weiß nicht, der kleine schüchterne Tim hat sich da auch so das Zoofutter gekauft, so aus dem Automaten, 50 Pfennig irgendwo reingeschmissen, stolz wie Bolle, jetzt kann ich die Ziegen füttern. Und dann kommt da halt irgendwie so eine Mama-Ziege an und reißt dir das ganze Teil da irgendwie aus der Hand. Ne? Das gibt's bei uns auch irgendwie noch im Familienarchiv. Mein Papa hat früher viel gefilmt. Und wo dann meine Schwester und ich so ein bisschen ausrasten und traurig sind, dass da die Ziegen uns da mit einem Haps waren alle Leckerlis im Mund. Und dann fressen die auch noch die Tüte mit. Die haben das Papier noch mitgefressen. Der kleine Tim ist durchgedreht. Ich bin vom Glauben abgefallen. Das war ein richtig traumatisches Erlebnis.
Dein Vater hat das doch bestimmt damals irgendwie bei Upsi Pancho oder so reingereicht. Und es lief wahrscheinlich schon längst im Fernsehen. Du weißt da gar nichts von.
Ach, da gibt's etliche Momente, ich weiß nichts davon, stimmt.
Siehst du?
Ja. Ja, aber es gibt echt viele Momente, die da hätten gezeigt werden können. Und und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen sehr geprägt oder sehr zu Kika gebracht, dass mein Papa halt sich sehr früh für so Home-Videotechnik interessiert hat und immer so Familienereignisse aufgenommen hat. Und irgendwann hat er dann gesagt, hier, nimm du doch mal die Kamera. Und dann habe ich halt auch gefilmt und habe dann auch gemerkt, okay, krass, das kann man ja auch am Computer bearbeiten. Und habe dann so mir selbst dann da diese ganzen Schnitttechniken und so beigebracht. Und das war schon irgendwie so ein ganz wichtiger Moment. Also hätte mein Papa da nicht diese Kamera gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht bei Kika gewesen oder hätte gar nicht gemerkt, dass mir dieses Medienmachen so viel Spaß bringt.
Denkt man gar nicht. Man denkt so, das sei so ein Klischee, ne? Aber es ist halt doch so, dass solche Kindheitserlebnisse prägen einen schon und gerade in der späteren Berufswahl oder bei der Interessenauswahl auf jeden Fall. Ne? Es gibt ja so viele Sachen, wofür man sich gerade in unserer heutigen Zeit hat man ja alle Möglichkeiten, sich für irgendwas zu interessieren und sich weiterzubilden, sag ich mal. Und das prägt dann schon, ne? Also diese aus der frühen Kindheit schon teilweise. Was heißt?
Ja, diese ganzen Moderationssachen, ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass ich früher liebend gerne in der Schule Referate gehalten habe. Aber halt so, dass alle lachen. Also ich hatte richtig gute Kumpels, die da halt mitgemacht haben. Und wir immer gesagt haben, nee, wir wollen ja nicht irgendwie so ein komisches Plakat kleben und schön schreiben und so. Nee, wir nehmen das, was wir an Technik haben, wir machen, also auch mit Kameras schon Filme irgendwie einbauen oder so. Und das dann halt, mein Ziel war immer, der Coolste in der Klasse, Robin, der sollte lachen und Lehrerin sollte eine 1 rüber schieben. Und das war immer so das Beste. Und das habe ich richtig gern gemacht. Und also schriftlich und naturwissenschaftlich, da war ich echt hin und wieder echt eine Gurke und war echt nicht so der beste Schüler. Aber ich wusste immer, durch ein Referat konnte ich da sehr viel ausbügeln und sehr, sehr, sehr gut punkten. Und das war so meine Stärke.
Da konnte man ganz viel rausreißen, ne? Immer noch so, ja, letzte Klausur verkackt und dann jetzt noch mal ein Referat, wenn man zwischen zwei Noten steht, irgendwie zwischen der 5 oder der 6, kann man noch eine 5 rausholen.
Du sprichst was an, das ist mir, glaube ich, irgendwo in der 12. oder 13. Klasse passiert. Das war 13. Jahrgang. Es ging um nichts mehr, es war eigentlich, Abi war schon alles durch und da war noch so eine Klausur in Wirtschaft und Politik. Und das Thema war, das Ding war öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir haben eine Klausur über öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben und ich hatte so keinen Bock. Ich erinnere mich an dieses Gefühl. Ich hatte so keinen Bock auf diese Klausur, weil es um nichts mehr ging. Und dann habe ich halt eine 5 bekommen. Das war nicht die einzige 5, die ich im Leben bekommen habe. Da gab es schon schlimmere Sachen. Aber in dem Moment, das war dann so, und die Lehrerin, die dachte auch, ich wäre der dümmste Mensch da auf der Erde. Und dann habe ich gemerkt, weißt du was, ich halte die Klausur, ich mache nochmal ein Referat draus. Bin zur Lehrerin gegangen, habe gesagt, komm, ich mache Ihnen das als Referat, da kann ich Ihnen erzählen, wie das läuft. Und dann habe ich das versucht, auch wieder lustig zu gestalten. Mhm. Und ich erinnere mich an dieses lustige, baffe Gesicht von dieser Lehrerin, die so dachte, ja, komm, das wird richtig schlecht. Und dann irgendwie zu sagen, hier, Arbeit war scheiße, hatte keinen Bock, aber hier, Referat läuft. Das war gut. Und ich glaube, das hat auch ganz viel Selbstbewusstsein gegeben, dann auch so diese Mediendinger dann anzusteuern und zu wissen, okay, das wird's. Und mein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin ein großer Jurassic Park-Fan. Also ich liebe meine Lieblingsrolle bei Jurassic Park, das ist der alte Parkgründer, Richard Attenborough gespielt. Mhm. Ich weiß auch nicht. Der hat sowas, wenn ich mir eine Rolle aussuchen möchte, dann der. Ich will auch einen Dino-Park bauen. Und der hatte diese geile Szene im ersten Teil, wo er mit sich selbst spricht. Also da sind alle in diesem geilen Vorführraum und er erklärt das mit der DNA und woher die Dinos kommen. Und dann steht er so, und wie heißt er noch? Heißt er Richard? Nee, Richard Attenborough heißt der Schauspieler, aber wie heißt er noch? Mr. Hammond oder so.
Ja, genau, Mr. Hammond.
Ich erinnere mich nicht mal an den Vornamen von der Rolle. Und dann redet er mit sich selbst. Und dieses, oh, hallo Herr Hammond, hey, hallo Herr Hammond, weil das so das Timing dieses Films darauf aufgebaut ist, dass er mit sich selbst redet und er feiert das so und für ein Physikreferat dachte ich, ich will das unbedingt auch wie Herr Hammond aus Jurassic Park machen.
John hieß
das Vorname. John Hammond, ja, John, genau. Und den Physikversuch habe ich zu Hause gemacht und gefilmt. Und das Referat habe ich in der Klasse gehalten und ich habe die Zeiten halt so gestoppt, dass das halt alles hinhaut und ich dann die ganze Zeit mit mir selbst geredet habe. Es war so nerdig, es ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe etwas gemacht wie John Hammond. Ich habe mit mir selbst geredet und einen Vortrag gehalten. Das Thema war, glaube ich, die Dampfmaschine und ich habe irgendwas mit der Mikrowelle gemacht und einen Luftballon reingetan und Wasser in den Luftballon und so weiter. Ja, genau.
Ich habe in Physik mal eine 1 bekommen durch ein Referat über Nekrophilie.
Ach du Scheiße. Ja. Aber Moment, in Physik? Was hat das mit Physik zu tun?
Nee, Bio vielleicht. In Bio. Ja, Bio. Physik gesagt hast, war ich jetzt gerade auf
Ach so,
Physik.
Ja, in Bio.
Nee, in Bio natürlich. Und Das Thema war frei wählbar und ich weiß nicht, irgendwie fand ich und meine beste Freundin damals, das ist übrigens die Mama meines Patenkindes, die sind immer noch sehr gut befreundet und wir haben damals alles gerissen mit unserem Referat über Nekrophilie. Also ich meine, muss man auch erstmal schaffen, oder? Ich weiß auch nicht. Das ist absurd, ich glaube, ich habe das noch nie erzählt. Jetzt hatte ich endlich mal die Gelegenheit dazu. Toll.
Und, wie war die Gliederung so?
nicht schlecht. War aber sehr gut gegliedert. Roch ein bisschen
schön. Wunderbar.
Okay. Ja. Ach Mensch, guck mal, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Wenn man so gut spricht und so ein gutes Gespräch führt, dann vergeht immer die Zeit wie im Flug. Ich will gar nicht deine Zeit so weit weiter beanspruchen. Erstmal muss ich mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dieses tolle Gespräch mit mir geführt hast. War super interessant. Ich liebe das, dass wir so abschweifen konnten. Das ist, kann man nicht mit jedem, aber mit dir kann man das sehr gut. Und dass wir auch nicht uns vor Gericht sehen müssen und mit Anwälten uns bekriegen um den Namen Timster, dass wir uns das gegenseitig so gönnen, oder?
Mein Herz hat echt gehüpft. Weißt du, da bist du auf der Mac, da bist du echt auf der Mac, auf dieser Messe, bist du voll im Tunnel, weil da so eine Fernseh-Live-Sendung laufen soll. Und auf einmal sehe ich in den Insta-Stories irgendwie so, Anwalt ist unterwegs. Ne? Und das Ding ist, und du hattest da kein Smiley gesetzt, kein Zwinkel-Smiley. Ich glaube, da war kein Smiley in der Story. Und ich bin echt ein Emoji-gestörtes Kind. Also, wenn ich Nachrichten bekomme über WhatsApp, wo kein Emoji drin ist, dann kriege ich das Bibbern. Da denke ich mir so, das ist immer so, wenn nur so ein Punkt ist, dann habe ich so das Gefühl, so, das ist so ein Tonfall, wir müssen reden. Und in dem Fall war ich auch so, wow, krass, da ist der Timster, da ist der Tim, der hat mir, und der setzt keine Smileys ein. Oh oh. Ob der mich gut zu sprechen ist. Also deswegen, aber deswegen, ja, richtig. Aber deswegen habe ich mich da auch gefreut, dass du mir die Nachricht geschickt hast. Das hat mich sehr beruhigt dann wieder.
Wir wurden ja auch verwechselt, ne? Also wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der, oh Gott, jetzt fällt mir seinen Namen nicht ein. Fuck, das ist sehr unangenehm. Timo Hahn. Mann, ey. Der hat uns verwechselt. Er hat gesagt so, er meinte so zu mir, ja, was ist eigentlich mit den Stickern? Brauchst du noch welche? Und ich so, hä, was für Sticker? Und dabei hattest du ihn irgendwie mit Stickern gefragt. So. Und er hat die Timster verwechselt, die beiden Timster. So, Timo Hahn, sei gegrüßt an dieser Stelle.
Ja, beste Grüße gehen raus an Tino.
mit dem war ich noch auf dem Oktoberfest in Erfurt und wir sind Achterbahn gefahren. Das war toll.
Ach, wie schön. Ja, das Oktoberfest, ne, ist ja bekannt für Erfurt.
Disneyland sehr Ost.
Sehr traditionell natürlich, ja.
war toll. Also, nee, hat echt Spaß gemacht. War eine schöne Zeit in Erfurt auf der Mac und auch auf diesem Oktoberfest, dem ominösen. Timmy, war mir eine große Freude.
Ja, mir auch.
Ich hoffe, dass es auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Genuss war. Also, wir lassen uns da nicht sagen, dass wir keinen Spaß hatten. Deswegen, wenn ihr beim Zuhören keinen Spaß hattet, ist es eure Schuld. Dann seid ihr einfach schlechte Menschen. Das ist so ein Rumblepack-Ding übrigens, dass wir unsere Hörer beleidigen. Also wundert dich nicht.
Okay, gut. Ja, du merkst, es ist so toll, hier zu sein. Es ist so toll, im Podcast zu sein. Es ist auch so toll, dass du sagst, sag mal, so, allein so eine Aufforderung. Tim, nenn mal Spiele, die USK 16 freigeben.
Möchtest du noch mal Schimpfwörter also, sagen? Hau mal raus.
Scheiße. Scheiße.
Böse.
Fuck. So ein Mist. Boah. Verdammt.
Da schneide ich alles zusammen und dann sage ich, das war das Interview. Guck mal, wie unmöglich der sich benimmt. Ist hier als Botschafter für Stiftung Lesen und öffentlich-rechtliches Fernsehen, Bildungsmensch und Kinder und dann sowas. Also geht gar nicht.
Scheiße. So, und den schenke ich dir jetzt, diesen Take von dem Wort Scheiße. Das kannst du stellst eine Frage oder so irgendwie oder du sagst irgendwas Schönes oder kannst du immer mal Scheiße dahinter schneiden. Und dann ist halt oder ist der Podcast sehr kurz.
Was hältst du vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Scheiße.
Wie gesagt, ich habe jetzt diesen Take habe ich dir jetzt die geschenkt, ja. Ja, oha, die Knie schlottern jetzt schon vom Remix hier. Ne? Kannst du zwei Versionen veröffentlichen, eine lange und eine, die so 10 Minuten lang ist. Da hast du so die schönen Statements und danach schneidest du mein Scheiße da rein. Mal gucken, was das für eine Wirkung dann erzielt.
Ich habe dein Scheiße und nutze keine Smileys, also vor mir musst du echt Angst haben.
Aber hallo, sowas von.
Gut.
Hoffe, das klären wir dann mal andermal.
Ja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie werden wir uns doch einig. Ne? Gut.
Jawollo.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein, Tim. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rumblepack lädt Kinderfernsehmoderatoren ein.
Auf bald. Macht's gut.
Ciao.
Aber wirklich böse scheinen die beiden ja nicht aufeinander zu sein. Obwohl Bimbo jetzt als Siegerin auf ihrer Schwester Molle kniet.
Sag Frieden. Frieden. Sag Bimbo ist ein reizendes, gut erzogenes Mädchen. Los, sag schon.
Bimbo ist ein reizendes, gut erzogenes Mädchen.
Was ist hier denn los?